NFL-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, hallo zusammen zum Podcast Nummer 13. Heute ist Montag, der, weiß gar nicht ganz genau, 11. Mai, kann das sein? 12. Mai?
10. oder?
10. Mai. 10.
Mai.
Montag, ihr werdet uns hören am Freitag. Hoffentlich dann schon mit der Ansage, dass wir wieder gastronomisch auf die Straße dürfen. Nehmen wir jetzt Martin Schlüter wieder, wie jedes Mal. Hallo Martin, wie geht's dir?
Daniel, ich grüße dich. Wir sitzen heute draußen, sehr, sehr schön an einem Frühsommerabend hier in der Lindenstraße. Mir geht's gut. Ich bin weiter der guten Dinge von unserem letzten Podcast, letzte Woche Montag, wo wir auch schon geunkt haben, dass es Licht erkennbar ist am Ende des Tunnels. Und ich erkenne es immer mehr, wundere mich, dass unser Land noch nicht da weiter nach vorne rückt. Unser Landesvater, Herr Laschet, weil irgendwie alle Bundesländer öffnen, die Nachbarländer von NRW, Belgien, Niederlande und so weiter. Und wir beide können es eh nicht mehr abwarten. Unser erster Gast glaube ich auch nicht, aber auch viele, viele Gäste und was man so gespiegelt bekommt. Es wird Zeit für Außengastronomie, glaube ich.
Gefühl habe ich auch. Gerade gestern war ja dieser Sonntag, 27, 28 Grad, viele Leute unterwegs und hätten so Lust gehabt, sich irgendwo hinzusetzen. Ich muss mich da auch mit einreihen. Es war einfach traumhaft. Ich glaube aber auch, die nächsten Tage und dann dürfen wir zumindest draußen wieder.
Ich bleibe bei Pfingsten, kurz davor, kurz danach.
Ja, und dann auf jeden Fall.
Ist das Leben entspannter. Ja, ich begrüße unseren ersten Gast auch schon. Der Marian Krause ist zu Gast, ist Barkeeper, Bartender und vor allem frisch gebackener deutscher Meister. Kann man das so sagen? Bist du deutscher Meister?
Ja, man würde das offiziell als World Class Bartender of the Year bezeichnen.
Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Fangen wir mit der Auszeichnung an. Erklär unseren Hörern, was du da geschaffen hast, was dir den Titel geschafft hat.
Ja, das ist eigentlich ganz unkompliziert zu erklären. Es gibt viele, viele tolle Wettbewerbe in Deutschland, wo sich Barkeeper oder Cocktails aneinander messen können.
Ja.
Und die World Class Competition, also dieser Wettbewerb, ist von Diageo ausgerichtet und verlangt eigentlich sehr viel vom Bartender und von den Drinks ab. Also konzentriert sich auf das Gesamtkonzept. Und dort kriegt man bestimmte Challenges, also Wettbewerbsteile gestellt. Und die habe ich anscheinend sehr gut gemeistert. Und so ist es dann halt auch zu dem Erfolg halt gekommen, ja.
Wie bist du? Ich habe das gelesen, dass die Jury sich, wie haben sie es gesagt, das ausgesprochen hohe Niveau machte den diesjährigen World Class einer der besten der letzten Jahre. Das heißt, sehr hohes Niveau dieses Mal, besondere Herausforderung wegen der Corona-Pandemie. Was genau muss man machen? Reicht man da irgendwas ein dann? Kreiert man Drinks von der Jury? Geht das in mehreren Schritten? Erzähl mal so ein bisschen, wie sowas abläuft.
Also am Anfang steht erstmal eine ganz normale Anmeldung, die man online machen kann. Dafür stehen drei verschiedenste Wettbewerbsparts dieses Jahr zur Verfügung. Das heißt, man konnte sich auswählen, welche Challenge man machen möchte. Das war zum einen eine Challenge mit einem Guatemala-Rum, also Zacapa 23 in dem Falle, wo man den Rum im Grunde genommen als solches darstellen sollte, die Historie. Man hätte sich aber auch für einen Drink mit Wodka entscheiden können, wo man eine Story darum macht. Da ging es im Kern darum, um das Konzept zu schnüren, dass der Drink mit Zutaten gemacht wird, die nicht mehr als den 7 Kilometer Umkreis von sich selbst im Grunde genommen erweitert. Das heißt, man muss auf sehr regionale, sehr nachhaltige Produkte im Grunde genommen zurückgreifen. Und der dritte Part war etwas mit Johnny Walker, wo man einen sogenannten Cordial, das ist dann ein Part, den man zu einer Spirituose dazugibt und dann halt mit Sodawasser oder mit einer Limonade hinzugibt, aufgießt, wo die Schwierigkeit darin bestand, die Historie und die Idee des Blendings im Grunde genommen in diesem Cordial auch zu vereinen und die Spirituose perfekt darzustellen. Das ist der erste Step. Mhm. Danach wird man eingeladen, eventuell zum Semifinale, also zum Halbfinale dieser World Class. Da war es in diesem Jahr so, dass sie mit einem Streetfood-Truck durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gefahren sind, in verschiedenste Städte, also zu den Barkeepern und Bartendern vor Ort. Und dort hat man dann halt seinen Drink, den man eingereicht hat, präsentiert. Und wenn das gut gelaufen ist, zählte man zu den 14 Besten, um dann ins nationale Finale nach Deutschland zu kommen. Genau. Und in Deutschland gibt es ein gesondertes Briefing, was hier dieses Mal in Berlin war, wo wir vier verschiedene Challenges hatten, die ähnlich von den Konzepten waren, wie ich es eben schon gerade gesagt hatte. Und da ist es auch so, dass man dann seine Drinks vor der Jury an der Bar repräsentiert, seine Story dazu erzählt, also was kann das Produkt, was können die Drinks, wieso mache ich das jetzt hier, wieso ist das ein Mehrwert für die Spirituose, für den Gast und am Ende des Tages gewinnt dann einer.
Wahnsinn.
Großartig. Ja. Das heißt, ihr saßt da in Berlin, also es war keine Online-Veranstaltung logischerweise, ist ja dann schwierig in dem Fall. Habt euch da getroffen in einer größeren Räumlichkeit und das dann wirklich
genau,
so zelebriert?
Genau, also von vornherein war das eigentlich, da war die Lage der Pandemie noch nicht so extrem. Das hatte sich ja in den letzten 4-5 Wochen nochmal ein bisschen verschärft gehabt. Also vorhergehend war es tatsächlich so, dass es mit Community-Veranstaltungen geplant war. Das heißt 14 Teilnehmer im Hotel und dann auf verschiedensten Venues, also Veranstaltungsorten. Allerdings auch schon so geplant mit einem Hygienekonzept, dass wir uns testen müssen, bevor wir kommen, wenn wir im Hotel ankommen, auf der Location, also ähnlich wie im Fußball aktuell halt auch, und dass man da wirklich auf Nummer sicher geht. Aber dadurch, dass sich die Lage ein bisschen verschärft hatte, hat man das Ganze ein bisschen runtergebrochen und gesagt, okay, wir canceln alle Veranstaltungen, wo wir uns gegenseitig sehen. Ihr fahrt die erste Truppe, also eine Gruppe hat man gemacht, Tag 1 am Montag und die zweite Gruppe Tag am Dienstag. Und dann durften maximal 20 Leute gleichzeitig auf der Venue, also in der Veranstaltungslocation, was das Watergate war, ist eine sehr große Diskothek in Berlin. Und dann hat man nur die Jury, zwei Leute, sehr weit auseinandersitzen gehabt, an der Bar selbst und dann...
Schon ein bisschen spooky dann, ne? Wahrscheinlich, ihr kennt es ja sonst auch vor vielen Leuten und mit Kollegen und so weiter, ne?
Aber absolut, ja, klar. Nee, das ist schon ein sehr besonderes Erlebnis, vor allem in einer Veranstaltungslocation wie in einem Club, wo man den normalerweise halt kennt, dass er sehr, sehr stark belebt ist und halt von den Leuten lebt und nicht davon, dass da jetzt drei Leute nur drin sitzen, ja.
Ja. Dich das ein bisschen überrascht die letzten Tage oder ist das für dich schon, der lange sehr erfolgreich in dem Metier unterwegs ist, fast ein bisschen Normalität? Weil es gab ja doch, ich würde sagen, auf jeden Fall deutschlandweites Presseecho. Ja. Also ich alleine, an mir ist ganz viel an Nachrichten vorbeigerauscht. Klar, du kommst aus Köln, hier haben es alle Zeitungen aufgenommen, aber auch viel überregional. Hat das überrascht, ist das, oder machst du sowas ganz entspannt?
Nimmst du sowas mit? Bayern München, FC Köln. Genau.
Ja, wir sind auf jeden Fall beim ersten FC Köln. Ne? Da ist man immer für Überraschungen gut. Ja, das ist, man kann das mit sowohl als auch ein bisschen beschreiben. Auf deine Aussage von vorhin, das war eine der anspruchsvollsten World-Class-Competition in den letzten Jahren, was die Jury ja gesagt hat. Das kann ich auch nur so tatsächlich unterschreiben. Ich durfte den Titel 2015 schon mal tragen und Deutschland schon mal vertreten in Südafrika. Vielen Dank. Und in den Jahren dazwischen habe ich sehr viel mit meiner Agentur und die Bar dann hat eröffnet, worauf wir sicherlich später nochmal zu sprechen kommen. Und da ist dann halt einfach, wenn man die Geschäfte führt und die Projekte begleitet, einfach nicht so viel Zeit, um sich jetzt noch zwingend auf Wettbewerbe vorzubereiten. Und andererseits ist es natürlich auch einfach so, wenn man in dem Segment schon mal der Beste war, auf so einem Wettbewerb ist auch ganz schwierig, sich nochmal selber dazu zu überwinden, bei so einem Wettbewerb mitzumachen. Weil am Ende des Tages kann man ja eigentlich nur verlieren oder es halt nochmal gewinnen. Ne? Und dementsprechend war der Anspruch von meiner Seite halt auch da, direkt von vornherein zu sagen, okay, wenn wir es machen, dann halt Vollgas und dann wollen wir es auch holen. Und dann wollen wir es auch international packen.
Mit den Kollegen ist das eher eine Ellenbogengeschichte oder durchaus kollegial, wenn man das
so nennt? Nein, ganz und gar nicht. Also die deutsche Barszene, wenn man sie so als solche sehen kann, ist sehr, sehr eng miteinander verbunden.
Ja.
Man teilt eher Informationen miteinander und unterstützt sich untereinander, weil es bringt die Sache der Gastronomie eigentlich nur vorwärts und es hilft halt der allgemeinen Kultur der Gastronomie halt einfach sehr stark, wenn man da, ja, untereinander halt auch hilft.
Zudem das so, bitte? Sehr positiv auf jeden Fall, finde ich.
Absolut, ja. Zudem, dass auf so einem Wettbewerb natürlich auch viele Leute dabei sind, die zum ersten Mal dabei sind. Mhm. Und dann sind alte Hasen dabei. Und dieses Jahr war es halt einfach so, es sind sehr viele dabei gewesen und die hatten alle Zeit, sich gut vorzubereiten. Kein aktuelles Tagesgeschäft und dementsprechend hoch war das Niveau am Ende des Tages auch.
Ja. Alte Hase ist ein gutes, du bist 29 Jahre alt.
Korrekt, ja.
Das heißt, du bist in dem Geschäft total alter Hase, aber bist eigentlich total jung.
Ja,
das ist ja schon irgendwie krass, wenn man in dem Alter dann da so aufräumt und ja, national, zumindest mal international, weiß ich jetzt nicht, gefragter Fachmann ist, andere Dinge berät, ohne da jetzt ins Detail gehen zu können, bist du da ja dann wirklich heftig dabei. Ist dein normaler Alltag, du betreibst die Gridbar, The Gridbar,
korrekt,
in der Friesenstraße, seit 2018 hast du im
seit
Vorgespräch
2018,
erzählt.
Korrekt, ja.
Dein normaler Alltag ist dann wirklich das Bargeschäft in deiner Bar oder sind das dann eigentlich doch noch viele andere Dinge, viele Beratungstätigkeiten? Was machst du mit deiner Agentur? Ich muss ein bisschen Crossover fragen.
Ja, ist nicht ganz so einfach, aber doch echt unkompliziert eigentlich. Also wir haben 2016 ursprünglich eine Agentur gegründet mit dem Ziel, Gastronomie und Barkultur zu fördern und zu unterstützen. Dafür haben wir ein Schulungsinstitut in der Südstadt platziert, wo wir Gastronomen, aber auch Vertriebe von Spirituosenunternehmen angefangen haben zu schulen. Das nicht nur hier in Köln, sondern halt auch national. Und darüber hinaus sind dann bestimmte Marketingabteilungen auf uns zugekommen, die gemerkt haben, okay, die verstehen halt das, was wir sagen, und die Informationen, die der Bartender dort mit sich bringt, die helfen uns auch, neue Marketingstrategien oder neue Produkte zu entwickeln. So haben wir dann angefangen, neue Marketingstrategien oder halt auch Produktentwicklungen zu machen. Und so ist es halt immer Schritt für Schritt nach vorne gegangen. Und irgendwann kam dann halt auch die Gridbar dazu. Das war im Gespräch 2017 das erste Mal da, dass wir die Location gesehen haben. Der Wunsch, eine eigene Bar zu machen, ist, glaube ich, immer da. Das hat man, glaube ich, schon als kleiner Junge und wird man auch immer noch als alter Herr haben. und ist natürlich mit sehr viel Romantik verbunden. Steckt natürlich auch viel mehr noch dahinter. Aber nichtsdestotrotz, ja, Tagesgeschäft ist im Regelfall momentan sich damit zu beschäftigen, mit was sind Überbrückungshilfen, was sind November- und Dezemberhilfen, wie kriegen wir Cook, wann müssen wir was wie verlängern. Und parallel dazu gibt es halt die immer noch die Agentur, in der wir halt Produktentwicklung machen, Schulungen machen und auch andere Bartender deutschlandweit unterstützen. Und jetzt natürlich auch die World Class, wo das Briefing tatsächlich Stand Freitag letzte Woche dann gerade angekommen ist und das doch wieder ein bisschen komplizierter ist mit 46 Seiten Briefing. Und dann hat man doch ein bisschen was zu tun, ja.
Das, was jetzt als Fortsetzung des Titels kommt, auf weltweiter Ebene.
Genau, das globale Finale findet jetzt Anfang Juli statt.
Okay.
Und offiziell sollte das mal in Sydney stattfinden. Ja. Jetzt ist es dann in Madrid gewesen und dann hat man sich doch dazu entschieden, dass virtuell zu machen, also online. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an. Aber
ja, sehr schade ist, ne, wenn man da sonst hinreisen könnte.
Natürlich. Das ist schon sehr schade. Aber es hat auch seine Vorteile. Man ist in seiner eigenen Komfortzone, man ist in seiner Stadt, man weiß, wo man was herbekommt, und wenn man dann doch international zu einem solchen Wettbewerb reist, hat man dann doch den Nachteil, dass man Einfuhr, wie kommt man da hin, wie viel Gepäck hat man dabei, und diese ganzen logistischen Probleme, die hat man dann halt einfach, wenn man in Köln bleibt, nicht. Mhm. Ja, weil hier weiß ich, was wir machen können, und hier habe ich mein Team und die können das gut unterstützen, und dementsprechend würde es dann hoffentlich auch gut laufen.
Wer ist da dabei weltweit? Also verschiedenste Länder, werden jetzt nicht 200 genau, Länder dabei sein, sondern...
Ich glaube, also es sind 54 Nationen, die dabei sind. Das reicht von den europäischen Nationen, die uns allen geläufig sind, bis zu den Global Playern wie den USA oder Australien. Aber es machen natürlich auch viele Nationen aus Asien damit oder aus Afrika, aus Südamerika, aus Nordamerika. Eigentlich ist so jede größere Nation, die man halt kennt, da vertreten.
Das ist spannend.
Und rechnest du insgesamt mit Siegchancen?
Also der Anspruch ist schon sehr, sehr groß. Ja. Dadurch, dass ich 2015 ja schon mal global teilnehmen durfte. Und das ist ein unfassbares Erlebnis. Das kann man kaum widerspiegeln, weil in so wenigen Tagen sehr, sehr viel passiert. Man lernt viele neue Kulturen, viele neue Menschen kennen. Man erlebt viele, viele Eindrücke und hat einfach tolle Abende. Und am Ende des Tages wird von 54 Leuten auf 10 oder in dem Falle damals 6 runter skaliert und dann sind nur noch 6 im Finale. Und dann wird dir gesagt, dass du deine Ergebnisse einen Monat später kriegst. Und dann hast du natürlich sehr viel Euphorie und Emotionen und du weißt gar nicht, wohin damit. Und dass du eigentlich wieder Bock hast, nochmal teilzunehmen. Aber der Prozess, bis ins globale Finale zu kommen, das dauert natürlich. Erstmal Zeit und auch Idee. Und dieses Jahr wollen wir schon so angehen. Also wir haben schon Lust, mindestens unter die Top 10 zu kommen.
Toi.
Ja, gut. Vielen Dank.
Lass uns mal zwei Sätze zum Thema Corona doch wechseln. Du bist ja jemand, der sehr bedacht gefühlt mit Dingen umgeht, sich wirklich Gedanken macht. Wie war die Zeit für euch? Kannst du Stand heute sagen, ihr seid da ganz gut durchgekommen, konntet es auch ein bisschen nutzen, die Möglichkeiten, die da sind? Oder hat das irgendwas gemacht? Wie sieht's aus mit eurem Personal? Ich krieg's von vielen Leuten mit, dass sie nicht mehr alle Leute haben, nicht mehr alle halten können. Ich weiß, dass diese ganze Barbranche, nenne ich es jetzt mal, schon Probleme hat mit Fachkräften. Wie siehst du da die Zukunft oder das nächste Jahr oder das ist schwierig, also in den nächsten Wochen, Monate?
Ja, viele Fragen auf einmal. Ja,
Entschuldigung. Zwei San Miguel und ich rede zu viel.
Nein. Also, ja, sehr spannende Fragen. Wie erleben wir die Corona-Pandemie? Also, wo das alles angefangen hat, also letztes Jahr, 2020, da habe ich gesagt, 19. April geht wieder los. Ne? Da sind wir voll am Start. Ne? Einen Monat kriegen wir easy überbrückt. Ist ganz gut, jeder kann mal eine Pause machen, aber dem war natürlich nicht so. Wir haben dann letztes Jahr ungefähr um dieselbe Zeit wie dieses Jahr wieder eröffnet,
glaube ich. 11. Mai, morgen, ja, vor einem Jahr.
Und dann ging es natürlich sehr, sehr langsam wieder in Richtung halbwege Normalität. Das Tolle bei uns natürlich ist jetzt, dass wir einen sehr schönen Innenhof haben bei uns, wo wir 50 Leute easy auch unter Corona-Regelungen halt unterbekommen. Mhm. Und dementsprechend war unser Sommer tatsächlich ziemlich gut, weil natürlich viele Kölner und der Umkreis natürlich auch in Köln geblieben sind und nicht in Urlaub gefahren sind. Dementsprechend war unser Geschäftsjahr, zumindest die Monate, die wir offen haben konnten, wenn man es darauf unterbricht, eigentlich sehr gut. Die Motivation im Team war da auch extrem gut, sodass ich eigentlich im Juli und August gar nicht mehr an irgendwie in irgendeiner Art und Weise eines Lockdowns dran gedacht hätte. Also das hätte ich wirklich für eine sehr absurde Theorie gehalten.
Ging mir ähnlich, ja.
Es ist ja dann doch gekommen. Ja, wir hatten im Oktober sogar noch neue Leute eingestellt und dann war November schon wieder Schluss. Und deutlich länger, als ich auch vermutet hätte. Und ja, das zerrt natürlich an den Nerven. Nicht nur bei mir, sondern vor allem auch bei den Mitarbeitern.
Weil, wie groß ist euer Team?
Wir sind eigentlich ein sehr kleines Team. Ne? Wir haben drei feste Angestellte plus mich, dann noch zwei Teilzeitangestellte, eine Studentin und Aushilfen. Ja. Und das ist es im Kern. Also wir sind
keine Küche, ne? Ihr seid
keine Küche. Nee, also wenn wir Küche machen, machen wir es selber mit. Aber wir haben nur zum Aufwärmen. Wir braten keine Kartoffeln.
Okay.
aber nichtsdestotrotz, also es ist ein sehr kleines Team und dementsprechend familiärer wird das Ganze natürlich sehr schnell und man versucht sich dann halt auch mit den Problemen oder nimmt sich deren Probleme der Mitarbeiter dann halt auch einfach an und dann fällt es natürlich schon auf, wenn dann Kurzarbeit herrscht und wir versuchen das schon zu machen. Wir haben einen Online-Shop schon Anfang des letzten Jahres mit aufgemacht, aber das ist dann nur so lange attraktiv, solange die Logistik halt im Haus bleibt und nicht außerhalb gelegen ist. Und man steht dann halt immer so zwischen den Stühlen, zu sagen, okay, wollen wir es wirtschaftlich betreiben oder machen wir es halt mit Nostalgie und Romantik? Und an dem Punkt mussten wir es halt wirtschaftlich betreiben und das erhöht nicht die Mitarbeiterstunden, sondern reduziert sie halt wieder eher. Und ja, über den Winter lässt sich dann einfach auch schwierig was Neues kreieren. Man hat so oder so eine trübe Stimmung, es gibt keinen Karneval. Ne? Es ist halt einfach ein sehr tristes Dasein. Ja, aber wir haben jetzt am Anfang des Jahres dann halt überlegt, was machen wir halt. Leider auch einen Mitarbeiter verloren dadurch, weil er sich umorientiert hat. Gastronomie, Fachkräftemangel ist ja schon immer ein großes Thema. Es wird auch immer schwieriger tatsächlich.
Ja. Auch die Motivation. Bei so exklusiven Geschichten, wie ihr sie wahrscheinlich auch macht. Ne? Da gute Leute zu finden, stelle ich mir extrem schwer vor.
Ja, ist sehr schwer, natürlich, klar, auf jeden Fall. Aber im Allgemeinen so die Servicekultur, dass das jemand versteht, wirklich noch bedienen zu können oder jemanden, also Gastgeber zu sein und dass die Gäste das auch so wahrnehmen, ist schon sehr, sehr schwierig manchmal, weil total. Das Verständnis dafür manchmal gar nicht so da ist.
Ja.
Nee, ja, und deswegen, wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, jetzt machen wir einen Eisladen erstmal als To-Go-Verkauf. Funktioniert ganz gut.
Ja, sehr gut.
Ja. Und wie macht ihr das mit dem Eis? Macht ihr das selber oder bezieht ihr das irgendwo?
Wir haben die ersten Rezepturen selbst gemacht, bei uns ausprobiert, weil wir die Idee verfolgt haben, unsere Drinks als deconstructed, also so aufgelöst im Grunde genommen von den Aromatiken als Becher zu servieren. Beispiel von dem Gin Basil Smash, der ja eigentlich Gin-basiert ist, mit Basilikum, frischer Zitrone und ein bisschen Zucker. Und das machen wir jetzt halt mit einem Basilikum-Creme-Eis, Wacholder, Cassis und ein bisschen Vanille. Und dann kommt da ein schöner Wacholder-Schaum noch dazu, ein bisschen Halleluja. Dekoration. Ist eigentlich ganz gut. Und dann haben wir noch so ein paar Slushies mit Alkohol.
Klingt ziemlich schmeißig. Klingt
Spaß. So, für die Hörer und Hörer, ihr habt jeden Tag geöffnet? Oder wie macht ihr es?
Wir haben immer von Mittwochs bis Sonntags geöffnet. Mittwoch, Donnerstag 15.11 Uhr bis 19.11 Uhr. Kölsch Öffnungszeiten und am Wochenende dann, also Freitag, Samstag, Sonntag von 12.11 Uhr.
Ja. Auf der Friesenstraße, Hausnummer
62.
Ehemalige Los Ekes, das kennt jeder Kölner.
Absolut.
Friesenstraße habe ich eine Frage zu, weil ich das ganz spannend finde, was sich da in den letzten Jahren so getan hat. Ihr habt ja bewusst den Standort gewählt. Das hat ja immer noch in Teilen ja manchmal so eine gewisse Exklusivität, manchmal auch so was Assiges irgendwie. Also ist das so ein Standort, wo du heute noch komplett hinterstehst und sagst, so jetzt erst recht und geil? Oder ist das, ich stand beim Daniel Siebert vor der Stuckbar vor 3 Jahren, würde ich sagen. Und wir standen da ganz unbehelligt und dann war eine Riesenschlägerei. 50 Leute, Polizeipuffer und irgendwelche Taxifahrer haben sich noch reingeworfen. Und das war von der Szenerie schon ganz amüsant, aber es war schon auch ein bisschen erschreckend. Und der Daniel sagte, das passiert schon auch häufiger dort.
Ja, also könnte ich jetzt für die heutige Zeit nicht mehr so unterschreiben, auf jeden Fall. aber ich kenne die Friesenstraße auch schon sehr lange. Also wo ich 2010 nach Köln gekommen bin, habe ich anfangs da ein paar Freunde mal immer besucht in so einer Punkrock-Kneipe. Und daneben hatte das Friesen aufgemacht zu der Zeit. Und da habe ich dann so ab und zu mal ein bisschen gejobbt, um so ein bisschen Fuß zu fassen hier in der Kölner Gastronomie. Und da war die Friesenstraße immer noch sehr, sehr stark belebt. Mhm. Aber man hat schon gemerkt, dass es da irgendwie so abflacht.
Einen Umbruch gibt,
so, dass es irgendeinen Umbruch bringt, wo ich ja natürlich nicht wusste, wo der jetzt herkommt oder was hier früher los war. Ich kenne es halt nur aus Erzählungen tatsächlich. Mhm. Und wo wir uns die Location 2017 angeschaut haben, man unterteilt die Friesenstraße ja auch immer gerne, da die Magnusstraße ist so ein bisschen die Grenze dann auch immer so. Dahinter kommt dann die ehemalige Stuckbar, das Friesen und das Bodega. Und auf unserer Seite ist so das ehemalige Arcadia und das Goldfinger. Und dann gibt es Heising und Adelmann, Päffgen, uns und die Heising und Adelmann Tagesbar, H&A Tagesbar, genau. Und das hat sich so ein bisschen beruhigt. Wir merken so ein bisschen, dass sich immer mal wieder, was die Konzepte, also die Läden wechseln halt auch immer mal wieder ihre Konzepte, dass sich das Klientel auf der Straße ein bisschen geändert hat.
Mhm. Und in welche Richtung?
Ja, angenehmer.
Okay.
Es ist angenehmer geworden. Ja. Vielleicht nehme ich das aber auch nur so wahr, wegen unserer Wahl. Das kann auch sein. Aber im Grunde finde ich, dass es sich sehr beruhigt hat so über die Jahre. Und jetzt wieder anfängt, interessant zu werden. Vor allem mit dem Umbau des Gerling-Quartiers, 25-Hours-Hotel. Und die ganze Ecke ändert sich halt gerade sehr, sehr stark. Und das macht Spaß zuzuschauen, weil die Lage natürlich deutlich interessanter wird, als sie noch vor 5 Jahren war.
Ja. Du sagtest eben, du bist 2010 nach Köln gekommen. Hast uns im Vorgespräch erzählt, wo du herkommst, von der Küste. MacPom, glaube ich, in der Ostseeküste.
Ja.
Erzähl ganz kurz ein bisschen im Schnelldurchlauf Kindheit, Historie, Ausbildung und was dich dann nach Köln verschlagen hat.
Kindheit, 1991 geboren. In Greifswald, also ich bin schon in einem städtischen Krankenhaus geboren, also nicht auf einem Dorf. Aber ich bin auf einem sehr kleinen...
Kurz nach Wiedervereinigung.
Ja. Bin aber auf einem, in einem Dorf groß geworden. Wir haben 80 Einwohner bis heute. Also ist kein Haus dazugekommen, keins weggefallen. Es sind immer noch alle Häuser da, so wie sie damals waren. Vorteil, man hat absolute Natur um sich herum.
Wunderschöne Gegend, finde ich da. Mhm.
Total. Im Winter ein bisschen langweilig. Mhm. Im Sommer super. Mhm. Total gute Natur. Wir haben sehr viel Wild. Praktisch jeder Haushalt jagt bei uns. Dementsprechend haben wir eine gute Kultur zu Fleisch und wissen auch, was nachhaltige Produktion von Fleisch bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet, Kartoffeln anzupflanzen oder auch Möhren, Erdbeeren. Das haben wir in meiner Kindheit sehr viel gemacht, weil wir glücklicherweise natürlich auch einen großen Garten hatten. Ich bin dann aber nach Usedom gegangen, nach meiner schulischen Ausbildung und habe dort Hotelfachmann gelernt, ab meinem 16. Lebensjahr.
Ja.
Und habe das dann auch erfolgreich beendet und bin dann nach Köln gekommen. Genau, weil ich Flairbartending, also Showbarkeeper werden wollte, beziehungsweise auch schon war. Ja, und habe mich dann hier in ganz vielen tollen Bars beworben, im Barrios, ich habe mich im Spirits beworben, im Onamore, in der Capri Lounge, die es damals noch gab, im Hilton Hotel, in der Eisbar. Das, was man so einschlägig kannte. Und keiner wollte mich haben, weil ich halt 19 war.
Du warst zu jung.
Absolut, ja, viel zu jung. Ja, dann über die Zeit hier in Köln musste ich mich dann selbstständig machen, weil ich musste ja irgendwie Geld verdienen, weil eine Wohnung hatte ich ja schon. Dann habe ich Cocktailshows und Catering gemacht mit einem Kollegen von mir zusammen, mit dem Grischer Wilrich damals, haben wir das Unternehmen Flair Force gegründet, beziehungsweise er hatte das vorher gegründet und ich bin da mit eingestiegen und ist dann ganz gut gelaufen und nebenbei habe ich dann im Friesen zum Beispiel gejobbt und halt auch in ein, zwei anderen Bars und dann hatte meine Freundin, die Laura, die auch dann aus dem Norden nachgekommen ist hier nach Köln, hat dann im NADA-Restaurant, ist in der Kleverstraße, das ehemalige NADA, das ist jetzt ein Österreicher drin, glaube ich,
okay,
sie gearbeitet und da habe ich den ehemaligen Barchef aus dem Spirits kennengelernt, den Indica Silva, und der meinte zu mir, ja, wenn du unbedingt Bock hast, mal in Bars zu arbeiten, bewirb dich doch im Spirits, die suchen immer Aushilfen. Und ich habe gesagt, ja, okay, ist cool, also habe ich mich nicht anmerken lassen, eine Aushilfe mache ich auf jeden Fall, aber cooler wäre natürlich ein fester Job gewesen. Und dann bin ich da einfach reingelaufen und habe gesagt, hier, ich bin der Marion, der Indica schickt mich, ich möchte jetzt hier arbeiten. Und dann habe ich da 8-9 Monate als Aushilfe gearbeitet.
Wie das in Köln so geht, du musst aber ein bisschen klüngeln, um den Fuß reinzukriegen. Ne? Man muss jemanden kennen.
Ja, Geschäftsbeziehung. Ne? Wir sind aber die einzige Stadt, die ein Wort dafür hat.
Ja, stimmt.
Nee, und dann habe ich im Spirits erst als Aushilfe gearbeitet, später dann 4,5 Jahre fest an der Bar. Dann mit dem Freddy Knüll, mit meinem Kompagnon dort, das Barmanagement gemacht und irgendwann ist so ein Zeitpunkt, wo man dann merkt, man muss sich weiter verändern in einer angestellten Position und ja, dann habe ich mich weiterentwickelt, habe mich mit meinem Unternehmen dann selbstständig gemacht mit Schulung, Caterings und mit Produktentwicklung. Ja, und dann kam die Bar später 2017 dazu und 2018 haben wir die Bar aufgesperrt.
großartig.
Ja.
Wir haben so einen letzten Punkt im Gespräch, den wir bei dir mal so ein bisschen ausführlicher gerne, wo wir einfach fragen, wo geht ihr gerne hin, wo geht ihr gerne aus, wo geht ihr am liebsten essen. Mhm. Aber das wird ja dann bei dir, du wirst ja auch beruflich dann quasi, weil du einfach Interesse daran hast, viele Bars besuchen in Köln. Was sind denn so die Läden, die dir noch eine Inspiration geben, wo du sagst, die richtig gut sind, vielleicht sogar unterschätzt sind?
Oh ja, also in Köln gibt es natürlich, man muss schon sagen, sehr viele richtig gute Bars.
Darf ich kurz die Frage noch vorab greifen oder eine Vorfrage stellen? Woher kommt diese legendär gute Barszene aus Köln seit, weiß ich nicht, Ende, Anfang?
Haben wir eine legendär gute Barszene?
Ja, siehst du, das ist Ende 80er, Anfang 90er, immer auch, oft Weltmeister, Deutsche Meister gehabt, glaube ich.
Okay, ne? Absolut. Also man muss schon sagen, dass ohne das jetzt... Also ohne, dass wir jetzt ja Kölner sind, ja? Oder ich mich als solchen verstehe. Wir haben in Köln schon eine richtig gute Barszene. Das hängt viel mit der Entwicklung zusammen und da haben einzelne Läden sehr viel dazu beigetragen. Also ich kann es ja nur, ich sag's mal, cocktailhistorisch oder barhistorisch für Köln betrachten. Wir haben ja 1988 mit der ersten Baröffnung der Chinz Bar in der Südstadt. Das war so die erste ansehnliche Bar, wo Künstler... freie Geister hingegangen sind, um Drinks und Cocktails zu trinken. Dann 1991 kam das Rosebud dazu, welches ja auch noch bis heute da ist, also am Rathenauplatz Richtung Zülpicher Straße runter. 1999 hat dann The Spirits aufgemacht in der Engelbertstraße, was praktisch genauso aussieht wie das Rosebud, weil die drei Eigentümer zur damaligen Zeit gerne ins Rosebud gegangen sind und die haben den Laden einfach nochmal nachgebaut.
Okay.
Ja, also müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr Rosebud oder Spirits geht, ist sehr, sehr spannend und ein wirklich starker Umschwung zur Professionalisierung der Barszene. In Deutschland sogar hat das Shepherds am Rathenauplatz 2004 dann betrieben. Dort hat der Attila Kizitas mit den Leuten wie Mirko Gadiadro, der da damals gearbeitet hat, und später Stefan Hinz oder an Alexander Sobatis, Leute, die heutzutage in der internationalen Barbranche mehr als ausgezeichnet und bekannt sind und heute immer noch so viel dazu beitragen, dass dieses immer weiter vorangeht. Mhm. Und ein großer Cocktailboom oder an Bars kam dann so zwischen den Jahren 2010 bis 2016. Haben sehr viele Bars aufgemacht, wie das Onamore in der Rohnstraße, wie das Little Link in der Maastrichter Straße, das Toddy Tepper in der Schillingstraße, dann nachher im Nippel, das ist Agnesviertel, da wo das Sudermann am Sudermannplatz auch ist. Wir kamen dann später dazu. Das Butz kommt dazu in der Friesenstraße. Mhm. Die Capri Lounge gab es schon sehr, sehr lange auch. Ne? Ich glaube, die hat auch schon 99 oder 98 oder sowas aufgemacht. Vielleicht auch schon mal ein bisschen früher, da müsste der Volker uns nochmal berichtigen.
Ich würde auch Mitte 90er, würde ich sagen. Oder was, ja.
Dann später jetzt das Seibatz, ne? Ob man es mag oder nicht, das muss man natürlich, das Charakterfrage. Ja, ich mag es tatsächlich, weil es trägt sehr viel zur Gastronomielandschaft erstens bei. Es hat natürlich ein spezielles Klientel, aber der Volker macht, so wie er es macht, immer mit äußerster Präzision und Detailverliebtheit. Helfen
wir mal kurz, was ist das Spezielle?
Seibatz ist
so eine Schicki-Nummer, oder?
Sicherlich Schicki mit Türsteher schon vor der Tür. Du wirst, glaube ich, draußen begrüßt. Kannst nicht einfach reingehen. Ja. Und der Durchschnittscocktail kostet zwischen 16 und 18 Euro, ist das richtig? So in etwa?
In dem Schnitt, ja.
Und
16 bis 20 Euro.
Sehr ambitioniert. Okay. Und der Volker Seibatz ist eine sehr prägnante Persönlichkeit, auch schon optisch. Jemand, der auffällt. Ich finde positiv, aber ist ein guter Gastgeber, aber schon, das hat was. Also du gehst da bewusst hin. Aber es ist, glaube ich, in der Barszene so international bekannt. Also reisen absolut. Leute nach Köln, um das zu besuchen. Ne?
Ah ja, okay. Absolut. Absolut die Ikone.
Das ehemalige, schuldige Neidex im Friesenwald. Neidex. Beim Roger Grüneck, vielleicht kennt das eher.
Ja, genau. Da bin ich parat. Okay.
Da schreck gegenüber.
Nein, absolute Ikone in seinem Bereich. Er weiß, was er kann. Mhm. Viele mögen ihn, viele mögen ihn nicht. So kann man zusammenfassen. Okay. Ich mag ihn.
Ja, ich auch, total.
Ja, und jetzt Butter bei die Fische. Wo gehst du am liebsten hin?
Ich gehe am liebsten ins Metronom, wenn es offen hat.
Und das dann neuer Leitung seit 6, 7 Jahren, kann man das sagen?
Ja. Ja, das kann sein.
Ja, okay.
Unter neuer Leitung. Ich mag den Laden halt einfach sehr gerne.
Da müssen wir jetzt helfen, wo ist das?
Die haben nichts verändert, oder? Haben die was verändert jetzt?
Bitte? Nee. Eigentlich haben die nichts verändert. Nee.
Metronom
ist Barbarossaplatz. Die Straße ist die Weiherstraße.
Ach, da.
Barbarossa Schenkereien.
Genau. Ja, keine Fenster. Ist, glaube ich, der älteste Jazzclub, den wir in Köln haben.
Oh, krass.
Ich glaube, 1958 oder 64 eröffnet. Seitdem eigentlich vom Interieur unverändert. Das heißt, man sieht auch gelbe Wände, orange Wände vom Rauchen noch.
Gastronomisch eine schwierige Gegend auf jeden Fall. Ne?
Gastronomisch schwierige Gegend, aber es geht in dem Laden auch eher um diese kölsche Frohnatur der Gastronomie. Das heißt, man hat Es gibt Guinness und Kelch vom Fass, es gibt einen Rotwein, es gibt einen Rotwein, es gibt einen Weißwein. Mhm. Und dann gibt es die Klassiker an Spirituosen, also ein bisschen Cognac, bisschen Scotch Whisky, bisschen Bourbon. Und dann das, was wir normalerweise an Flaschen bei uns hinter der Bar platzieren, dort an Jazz- und Soulplatten. Mhm. Und dann wird auf dem eigen gebauten Verstärker aufgelegt. Grandios, man trifft dort die Taxifahrer am Sonntag, bester Laden für mich. Weil dort trifft man nämlich nicht,
gut. Also,
nicht die Gastronomen, die man normalerweise so in Gastronomie trifft, sondern man kann da so wirklich für sich sein und ja, diese Kultur halt einfach miterleben.
Du würdest den Laden sehr mögen. Das letzte Mal, als wir da waren, war ein, wie heißt nochmal, die Leute, die sich gerade freimachen?
Exhibitionist.
Ein Exhibitionist da und hat immer unauffällig gezeigt, was er hat und dann wieder weggemacht. Und das, selbst das ging in dem Laden, das war okay.
Okay.
Also es war noch nicht mal doof. Und so
ist also es immer etwas skurril und
cool. Es passt da rein.
Ja, man kann auch Schach spielen.
Ja.
Geht alles, meine, alles das erlaubt. Klingt für mich nach einem Laden, der mir gefallen würde, auf jeden Fall. Also nicht wegen Exhibitionisten.
Eine Leidenschaft frei denken.
Sehr schön. Und wenn du essen gehst mit der Familie, du hast Familie?
So ja, richtig? Genau. Ja, also mit der Laura, wir sind zwar nicht verheiratet, aber wir sind seit Kölschen 11 Jahren zusammen.
Ja.
Und wir haben einen Sohn, der ist witzigerweise am internationalen Daiquiri Day geboren, am 19. Juli. Der wird jetzt 5 im Sommer. Und ja, wo gehen wir essen?
Braunsfeld, wie ich eben gehört habe.
Ja, in Braunsfeld. Ja, wir wohnen in Braunsfeld, richtig. Und aber wo gehen wir essen, ist ganz schwierig, weil ich arbeite ja dann doch recht viel. Eigentlich, wenn man essen gehen könnte, dann bin ich meistens dann doch eigentlich in der Bar. Aber ich probiere, also ich mag eigentlich alles. So, ich mag klassische kölsche Brauhäuser, als auch ja, modernen Rahmenladen. Also das kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform drauf an. Ich habe jetzt kein Lieblingsrestaurant, falls ihr das wissen wolltet.
Wollen wir
auf jeden Fall. Soll ich sagen, Reis auf am Hahntor und die
Nein, 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 nein,
Ja, dann tausend Dank für dieses sehr nett und aufschlussreiche Gespräch.
Super,
wir haben, du darfst noch dir einen Song wünschen.
Unser Lieblingsessen musst du noch sagen.
Ach so, stimmt, das haben wir auch noch. Das gehört auch dazu.
Nennen,
was isst du am liebsten, wenn du zu Hause dir schnell was machst oder gemacht bekommst oder wie auch immer? Was haust du dir am liebsten?
Was mache ich mir am liebsten? Das ist eine gute Frage. Also ich bin König der Spaghetti auf jeden Fall, aber das kann, glaube ich, jeder Gastronom. Aber am liebsten esse ich tatsächlich einen klassischen Kassler. Das ist krass mit ein bisschen Sauerkraut und Kartoffeln, das ist schon...
Geiles Püree, ja.
Das ist schon ziemlich gut, damit kann man mich immer kriegen.
Sehr lecker.
Ja,
sehr gut.
Ja, definitiv. Ja, Lieblingssong.
Oder eine Band, wenn dir jetzt nichts einfällt, irgendwas, was du gerne hörst, was du cool findest, das würden wir dann jetzt einspielen.
Das würdet ihr jetzt einspielen?
Genau.
Ja. Okay, dann wir machen mal, so wie es in der Bar heutzutage gespielt wird, wir spielen Track Misfit Booty. Das ist ein klassischer Hip-Hop-Track aus den 90er Jahren.
Sehr cool.
Sehr, sehr cool.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Danke fürs tolle Gespräch, war sehr interessant.
Ja, vielen Dank euch.
Ja, cool.
And she came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name Big Fame. She like catch a big thing, jewel ship, money clip, phone flip the 6 range. And seen her on the ass, spotted her more than once. Ass so fat that you can see her from the front. She spot me like paparazzi, shot me a glance. And that Catwoman stance with the fat booty pants. Hot damn, what's your name, love? Where you came from? Neck and wrist laced up, very little makeup. The swims at the Reebok gym tone your frame up. A sugar and spice, the only thing that you made up. I tried to play it low key but couldn't keep it down. Asked her to dance and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, Sam's from Jamaica. She sipping Chris straight up, shaking while in the waist up. Scene 2, my fam throwing the jam. Reed is on the stand, big things is in the plans. The brother Big Moon makes space for me to move in here. Yo, this my man Most, baby, let me introduce. I turn around, you was the same pretty bird who I had priorly observed, trying to play me for the herd. Shocked to tell she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine, my name is Most, I'm Sharice. I heard so much good about you, it's nice to finally meet. He moved to the booth, reserved the crew especially. And Honey Love ended up sitting directly next to me. I'm tight polite, but now I'm looking at her skeptically, cause baby girl got all the right weaponry, designer fabric, shoes and accessories, chinky eyes, sweet voice, caught me mentally, me conversator made her laugh, yeah you know me bro, even though I know the steelo, she wild sweet yo, I'm about to murk, I say peace to the family, she hop up like, how you gonna leave before you dance with me, dance with me,
she blew my whole head with that dude, I was like, what, I played it low though, I was like, yeah, alright, come on then, let's go, this is mad, so
was so sick. I said, yo, honey was so blazing. She was just, yo, she looked like Jane Kennedy, World War. To my mama, man. She was that L, man. She take me to the dance floor and she start whispering to me. Yo, let me apologize for the other night. I know it wasn't right, but baby, you know what it's like. Some brothers don't be coming right, I understand, I'm feeling you. Besides, can I have a dance? Ain't really that original. We laughed about it, traced the arms across my shoulder blades. Ain't playing lover's rock, I got to fold the fingers on the waist. He in my butt up like the Arizona summer song finished. And she whispered, honey, let's exchange numbers. Scene 3. Weeks of waiting, late night conversation in the crib, heart racing, trying to be cool and patient. She touched on my eyelids, the room fell silent. She walked away smiling, singing Gregory Isaacs like, if I don't, she want me a tan line and a tattoo. Playing Sade, sweetest taboo. Burning candles, all my other plans got canceled. Man, I smash it like an Idaho potato. She call me at my J.O., come now, I can't say no. Jensen tree trunks, rocking a P-funk, cocking her knees up. Champion lover, not ease up. 3 months, she call, I feel I'm running a fever. 6 months, I'm telling her I desperately need her. 9 months, blue white symptoms are shorty not around. I need more than to knock it down, I'm really trying to lock it down. Midnight, we hook up and go at it. Burn a stogie, let her know, sweetheart, I got to have it. She telling me commitment is something she can't manage. Wake up the next morning, she gone like it was magic. Oh, damn it. This on Harrison, full frantic. My number wasn't answered by my fly Taurus Enchantress. Next week, who hit me up? I saw Charisse at the kitty club with some banging ass Asian playing. Lay it down and lick me up.
Now it's the mad magician with the ill deposition. No repetition, holding down Bronx tradition.
D-I-T-C and G-D teamed up. Bases loaded, the place exploded. We lean up.
When I'm on stage, you niggas know who Mike this is. Sport the president, you roll for the ISIS. My name is
D-I-T-C. There's only one way for me to explain it.
Yo, sick, sick and you don't quit. Let no man stand in between you and your dope shit.
This is for my niggas who come through and floss on the block. Push the pause and it's dropped. Extortion is the plot.
D-I-G-I-N-I-N-T-H-T. Praise lock shit, top 10.
So, willkommen zurück. Miss Fat Beauty, habt ihr gerade alle gehört. Ziemlich guter Song.
Mega.
Nicole Kersten ist bei uns. Eine liebe Hallo. Freundin, Nachbarin, begnadete Schauspielerin. Und wir haben uns gestern Abend tatsächlich unterhalten über dein neues Stück. Und da haben wir gesagt, weil wir das als Bagatelle auch so ein bisschen promoten und da gerade an etwas stricken, ob für die, wenn ihr rausgeht mit dem Stück, ob die Leute sich zu Hause einen netten Abend machen können und vielleicht noch was zu essen aus der Bagatelle. Wir haben es noch nicht im Detail geklärt, aber irgendwas Nettes werden wir sicher machen. Deshalb sehr schön, dass du da bist und deshalb wäre es toll, wenn wir kurz über das Stück sprechen. Ja. Wie geht's dir?
Ganz gut geht's mir. Es ist richtig aufregend, mal sowas dazu zu sagen, weil das ist so, ja, das ist unser Baby, ne? Unser, hört sich jetzt doof an, Corona-Baby.
Aber in der Corona-Zeit schon entstanden.
Ja, genau. Es war wirklich so im ersten Lockdown damals, als man einen Antrag für ein Stipendium als Schauspieler, als Künstler stellen konnte, ist mir dieses Stück so damals in die Finger gefallen. Das ist eigentlich ein Stück, was vor 6 Jahren rausgekommen ist. Das heißt Gift, eine Ehegeschichte. Wurde viel an Stadt- und Staatstheatern gespielt. Und ich erinnere mich noch gut, als eine Freundin das von mir damals gespielt hat und mir damals den Plot so erzählt hat, dachte ich nur, oh Gott.
Oh Gott, negativ.
Nee, weil es wirklich, es ist schon eine harte Geschichte. Also sage ich jetzt noch gleich was zu. Und aber irgendwie sind dann halt so ein paar Jahre vergangen und jetzt kam diese ganze Situation. Und ich habe das Ding gelesen und war irgendwie, dachte ich, das ist irgendwie so gerade für mich das Stück zur Situation irgendwie. Das hat mich so angefixt. Ich wollte das unbedingt machen. Habe daraufhin mein Stipendium beantragt, das auch bekommen, wie sehr viele Schauspieler zu dem Zeitpunkt, sehr unaufwendig. Mit dieser kleinen Beschreibung, wie ich mir das vorstelle. Und ich dachte, ich möchte das eben gerne im öffentlichen Raum machen. Ich möchte dieses Stück quasi, wenn es möglich ist, sogar in die Nähe seines Schauplatzes, nämlich auf den Friedhof bringen.
Okay.
Ja. Und versuchen, dieses sehr dichte, man könnte schon fast sagen, well-made play, also das sehr dialogisch, sehr knapp in der Sprache zum Teil und ein feines Stück, ja, das zu schaffen, das in einem öffentlichen Raum eben nicht abgehoben, sage ich mal, auf eine Bühne zu setzen, sondern ganz nah an die Leute ranzutragen. So, das war, ja, und dann ging der Weg irgendwie weiter und übers Kulturamt und da erlebte ich dann so den ersten Dämpfer, sowas fördern wir eigentlich gar nicht. Das ist ja so ein richtiges Stück. Ja. Wir fördern eigentlich eher politische Projekte. So. Ich dachte, okay, alles klar. Gut, aber ich habe ja was damit vor. Also es hat auch was mit dieser Situation zu tun. Ich will es ja ganz bewusst in den öffentlichen Raum bringen. Und ja. Ruth dann hat gesagt, dann machen Sie mal und so. Und dann hat das eben geklappt, dass ich zwei wunderbare Weggefährten aus meinen Anfängen dafür begeistern konnte. Also wirklich einen ganz alten Freund und tollen Schauspieler, Jonas Gruber, den ich schon seit der Falkenberg-Schulzeit kenne, und Roland Riebeling, vielleicht den Leuten bekannt als Jütte aus dem Kölner Tatort.
Ja.
Der macht die Regie, auch ein ganz alter Freund. Und das ist halt ein tolles Arbeiten. Ne? Also das ist halt großartig, das fließt halt. Weil du musst dir nichts beweisen, du weißt, wo du stehst, und es ist voller Vertrauen. Und das ist halt geil. Das ist wie so eine Band, die zusammen musiziert. Also
seid ihr zu dritt aber insgesamt?
Wir sind zu dritt, ja.
Okay. Das Idee kam vor ein paar Monaten. Du hast Wegbegleiter eingetütet, sag ich mal. Ihr habt dann zusammen weitergesponnen. Jetzt steht das Stück.
Jetzt steht das Stück.
Und jetzt steht ihr so ein bisschen vor der mal Problematik, dass ihr es gerade nicht vor Lauten spielen dürft, aber Ende des Monats damit rausgehen möchtet und dann quasi eine Hybridveranstaltung plant. Also das kann man sich online anschauen und live, wenn live möglich sein sollte, was man noch nicht weiß. Mhm. Wie ist da genau das Vorgehen? Oder
also das Vorgehen ist jetzt so, dass wir eben eine Aufzeichnung machen möchten, die wir dann streamen. Es ist leider terminlich noch nicht ganz festgelegt, konnten wir noch nicht. Es wird so Ende des Monats sein. Am besten guckt man mal auf die Internetseite frame-company.de.
Ja.
Und da wird das alles immer aktualisiert. Und wir hoffen halt sehr, dass wir 18. Juni im Atelier Mobil unsere Premiere machen könnten mit Leuten, ne? Vorher aber vielleicht schon gestreamt haben. Mhm. Also es ist so ein bisschen
auch sehr spannend für dich wahrscheinlich gerade. Ne?
Ja, wir müssen auf alles so direkt reagieren. Ne? Mhm. Und es ist alles so ein bisschen nebulös noch. Eigentlich,
Aber ihr wollt jetzt raus aufgrund des Drängens, das ist fertig, ihr wollt das präsentieren. Man könnte ja auch sagen, wir machen September, bis dahin haben wir mehr Sicherheit in der Planung.
Nee, wir wollten halt direkt am Start sein. Ne?
Ja.
Und zwar, wir haben ja auch immer, wir gingen davon aus, dass man eine Unterscheidung macht zwischen Veranstaltungen im Raum und außen. Und da war es uns eben ganz wichtig, die Leute mit Kultur wieder zu versorgen. Und wir gingen davon aus, dass das eben früher möglich sein wird.
Mhm.
Aber diese Unterscheidung ist ja bisher nicht gemacht worden. Ne? War ja nicht möglich so. Und wir scharren mit den Hufen. Ne? Also,
das können wir jetzt sehr gut nachvollziehen, was uns
im Sinn geht. Ganz
ich glaube auch, da wird es schon noch unterschieden werden in den nächsten Tagen, hoffentlich. Das muss ja eigentlich so sein. Aber jetzt erzähl doch mal ganz kurz in ein paar Sätzen, worum es denn geht in dem Stück. Weil du sagst ja, das ist ein etwas schweres Stück.
Ich versuche euch mal Lust drauf zu machen, ganz genau. Ja, also es ist tatsächlich die Situation, ein Paar hat sich vor 10 Jahren getrennt, trifft sich jetzt auf einem Friedhof wieder, anlässlich der Umbettung ihres Sohnes, der vor 10 Jahren verunglückt ist, woraufhin sie sich eben dann getrennt haben. Und dieser Leichnam des Sohnes soll umgebettet werden, weil in der Erde Gift gefunden wurde. Ja, und das hört sich heftig an. Es ist natürlich auch klar, aber was dieses Stück kann, es ist, es geht eigentlich um Trauerbewältigung und um den Wunsch, lass die Dinge wieder so sein, wie sie mal waren, ne? Kann ich wieder glücklich werden mit dieser Erfahrung? Ist das überhaupt möglich? Und da prallen so zwei unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Und das ist eben eine sehr anrührende und zum Teil auch, und das ist möglich, das macht dieses Stück möglich, dass es zum Teil sogar komisch ist, ne, und witzig. Also ich find's großartig. Ja.
Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wir werden auch, also über Facebook-Seite etc. natürlich das promoten und raushauen, wenn es denn da ist. Und dann können alle sich das Stück, ja, vielleicht erstmal nur online anhören, aber auf jeden
Fall. Ich glaube Ende Mai auch im Präsenz
wieder draußen. Ja, das ist schön. Also es gibt diese tolle
Bühnenbild auch gemacht, was ihr draußen super nutzen könnt, oder?
Super, ja. Ganz toll. Das ist ein Quader. So viel kann ich sagen. Ein Metallquader. Und das ist ein ganz toller Raum. Also, ja, das ist irre. Genau, dass das funktioniert, ist schön, das zu sehen. Ne? Ja, und genau, unsere Aufführung wird sein im Atelier Mobil. Das wird auf der anderen Rheinseite sein.
Wo ist das?
Ich weiß gar nicht genau, wo das ist, weil das ist nämlich ein...
Das ist mobil halt.
Ja, genau, okay. Es ist mobil, ja. Wo genau der Standort ist, das ist alles noch... Das ist, glaube ich, mehr so ein Zirkuszelt auch. Und da wird ganz viel an Veranstaltungen stattfinden, an Performance, Kindertheater und alles, was da geplant ist, ne?
Noch ein Satz, weil es einfach so spannend ist und weil wir viele Leute, die schon gastronomieaffin sind, auch haben, die uns zuhören. Du kommst aus einer kölsch-adeligen Gastrofamilie.
Kölsch-adelig vor allen Dingen.
Schon, oder?
Ihr habt ja, genau.
Richtig meine coole Kaschem betrieben, quasi deine Eltern.
Haus Weißenburg war das in der Weißenburgstraße. Das hat meine Eltern haben das lange gehabt und meine Oma hat das schon geführt und
wunderbar,
da bin ich groß geworden, genau.
Aber nie Ambitionen gehabt, das zu betreiben als Gastronomin?
Nee, ich bin ja dann, wir haben es meine Eltern getrennt und dann bin ich noch nach Troisdorf-Siegler verschleppt worden, raus aus Köln.
Das klingt auch so, ja, Weißenburgstraße ist.
Genau, und aber ich liebe diese Art Kneipen natürlich sehr, ne? Total. Also da fühle ich mich auch zu Hause.
Aus der Zeit so. Weiß ich, es gibt niemanden, den ich kenne und ich kenne einige, die der kölschen Musik zugetan sind, die alle Texte so mitsingen können wie du.
Oh, wirklich?
Das muss man wirklich sagen, jeden einzelnen Song. Deshalb freuen wir uns sehr, wünsch dir einen Song. Was ist so dein, wo du sagst, das ist das kölsche Lied?
Oh, das ist ja...
Wir setzen jetzt was Kölsches voraus, du kannst ja was anderes wünschen, aber
bei dir, finde ich,
musst du auf jeden Fall... dir deinen Klassiker
ich sag mal,
der letzten 50
was mich,
Jahre.
Was mich immer so begleitet hat über die Jahre, also auch als ich da in München im Exil auf der Schauspielschule war, das war natürlich der volle Kulturclash, wie man sich vorstellen kann. So, ich weiß nur, als ich auf der Maximilianstraße stand und guckte so in die Ecke und sehe dieses Maximilianeum, heißt das Ding, glaube ich, und dachte, das ist ein Bühnenbild, ne? Das ist gar nicht echt, das gibt's doch, das habe ich noch nie gesehen. So. Sehr, ja, sehr merkwürdig. Und der Song Du kannst zaubern von Bab, der hat mich tatsächlich über die Jahre begleitet.
Wie lange warst du in München?
3 Jahre.
Okay. Und dann mal zurück nach Köln?
Nee, gar nicht. Nee. Ich war dann in Frankfurt am Theater.
Ja.
Von Frankfurt nach Oberhausen, von Oberhausen nach Bonn, dann nach Mainz und so. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt kann ich ja wieder zurück nach Hause. Und jetzt möchte ich hier eigentlich auch nicht mehr weg.
Den Song haben wir, da bin ich sicher, Olli, ne? Das ist kein Problem. Aber wir haben jetzt noch Fragen, gerade so eine, wie soll ich sagen, kölsche Adel der Gastronomie. Lieblingslokal, Lieblingsspeise, wo gehst du gerne aus und was isst du dann gerne?
Also, eigentlich mag ich tatsächlich sehr gerne, den weißen Holunder mag ich sehr gerne. Mhm. Und ich mag auch gerne Stüsser. So was esse ich gern. Ich habe letztens gesagt, jetzt ist natürlich nicht mehr die Zeit dafür. Ich hätte im Winter gerne Himmel und Erd gegessen. Ganz blöd, ne? Das kann man auch nicht allzu oft essen, aber wenn es gut gemacht ist.
Das ist sehr lecker, ja.
Ja.
Super gut.
Vielen Dank
für dieses spontane Zusammentreffen. Ja, sehr nett.
Ich danke euch.
Dankeschön.
Alles Gute.
Blatt Papier, der Bleistift, Gedanke bei dir, setz ich auf Fenster und höre, warte ich auf Spiel vor der Tür, bis ich aufrutsch, in die Zick, erinnere dich für mich nicht, ja, und mir mich lernt, für im Dach X, ob immer für Kürz, wie ein Strahl. Du kannst sauber, wie den Mann die Karte lädt. Ein zu jetzt muss es sein. Jeder hätte gesagt, es ist zu spät. Der Typ ist fertig. Der Typ, der kriegst du wirklich nicht mehr hin. Der Brücke zur Wand, Spaß und jeder Nachfolg. Boris, wie bisschen Verstand hast es, total von der Rolle. Boris, das Schlimmste war, als mir, wie du mich endlich registrierst. frustriert, entsetzlich klar und war das jetzt oder nie, wenn uns zwei passiert. Mensch, war ich nervös, als ich dir alles gesagt, hektisch und trotzdem erlöst, weil du mich nicht trägst, die Lach und ich fühle mich interessiert, das war der Stoß, der aus mir kommt. War der Lava, der ich gebrannt hab, war die Chance so plötzlich war. So ganz sauber, wie die Mann die Karte lädt. Hör ihn zu jetzt, muss es sein. Danke bei dir, setz ich am Fenster und höre in mich. Krieg kaum mehr notiert, wenn ich immer noch nicht traf, da wir uns tatsächlich an. Und mir deshalb halt, wie es mag, da du wirklich saubere Geist.
Ja, wir sind zurück. Andreas Rupke ist hier, Bezirksbürgermeister in der Kölner Innenstadt und Deutz.
Seit vielen, vielen Jahren.
Seit vielen Jahren, da kommen wir gleich noch drauf, wie lange du das schon machst. Freuen uns sehr, dass du da bist, auch so spontan zugesagt hast. Würden eigentlich den Hörerinnen und Hörern heute gerne mal so ein bisschen erklären, was du alles machst. Ich weiß, es ist sehr ausfüllend. Ich finde es relativ beeindruckend. Wir haben letztens noch hier, wir sitzen ja mit der Nachbarschaft auch öfter, man sieht dich Plakate kleben, man sieht dich in vielen, vielen Gesprächen, bei allem, was stattfindet und das in allen Teilen deines Wirkungskreises. Ich habe dich bei runden Tischen erlebt und bist wirklich, kann man sagen, eigentlich den ganzen Tag für den Bürger unterwegs und das ist schon in einem Ehrenamt, wie man ja sagen kann, finde ich relativ beeindruckend, ohne dass ich jetzt zu viel Lobhudelei hier vorweg schießen möchte, aber es ist wirklich beeindruckend. Deshalb fangen wir einfach, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Dann fangen wir doch direkt mal, seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Bist du Bezirksbürgermeister?
Also ich bin jetzt als Bezirksbürgermeister 15 Jahre. Mhm. Ne? Und ich war aber 5 Jahre vorher auch noch in der BV, also sagen wir 20 Jahre bin ich jetzt in Bezirksvertretung Innenstadt. Ich habe angefangen, das war 1979, da war ich in der noch so als Student, da war die Bunte Liste, das kam da so auf, die Grünen kamen auf Und in der bunten Liste waren übrigens noch Hella von Sinn und Dirk Bach. Das war damals noch im Lehrer- und Sozialarbeiterzentrum. Ihr könnt mich übrigens jederzeit unterbrechen, ne? Das müsst ihr machen. Ich führe das ja immer ein.
Das ist interessant,
glaube ich. Ja, ich führe das ja immer ein. Wenn einer, ich sage immer, 8 Kinder aus der Familie, komme ich 8 Kinder, 6 Geschwister. Und das sage ich deshalb, weil ein Mädchen, also eine Schwester von uns, ist vom Dreck gestorben, ne, von der Vertreibung. Da komme ich nachher nochmal zu, warum ich auch so eine Politik so intensiv mache, die Politik. Und dann brauchst du ja was, um deinem, gegenüber deinen Geschwistern dich durchzusetzen. Das war bei mir die Schnüss. Und weil die Brüder, die anderen, das waren immer die Älteren, die konnten immer alles besser. Mauern, Schlosser und auf dem Land musste Handwerker sein. Der andere genialer Elektriker, Künstler. Naja, das ist dann bei mir. Ich bin ja gelernter Molker. Und das zählt
dann. Was bist du gelernter?
Gelernter Molker. Also alles, was wir, ist ein hochqualifizierter Beruf, bin ich sehr stolz drauf, hatte aber nicht. Also das nennt sich genau Molkereigehilfe. Und wie Kaufmannsgehilfe und alles, was die Menschen von Milch trinken oder aus Milch essen, der hergestellt, das habe ich gelernt. Der hat nicht unsere gesellschaftliche Anerkennung, aber was ich lernen musste, da war ich den Elektrikern und den Maurern und Schlossern.
Den großen Brüdern.
Ja, war ich so darüber. So, jetzt habe ich aber doch ein bisschen den Faden verloren. Jetzt helfen wir nochmal.
Ja, das war schon interessant. Du hast eben erzählt vom Trecker. So,
von 79, pass auf. Wo ich da hingekommen bin. Okay. Damals ging das los. Da gab es nur 3 Parteien. Ne? Das war dann, klar, CDU, SPD und FDP. Und dann ging das los. Da war ich hier noch in Köln. Ich bin ja 1973 nach Köln gekommen. Und 74 hier, da, Rundstraße 61. Seitdem wohne ich ununterbrochen in der Innenstadt, seit 1974. Und da war noch der nach 68er Wind, den habe ich noch mitbekommen. Da bin ich auch sehr dankbar für.
Und damals war ja ein Orkan, oder? Bitte? War damals nicht nur ein Wind, das war ein richtiger Orkan, oder? Nach 68?
Ja, doch, da war natürlich viel los. Ne? Die ganzen Häuserretter, Hausbesetzer sehen, die ganzen Initiativen. Ne? Die unten, also die Bürgergemeinschaft hat noch Platz, ist auch ein Kind noch davon, aus den Initiativen. Bewegung. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns entscheiden. Entweder APO, ne, aus der parlamentarischen Opposition, oder wir gehen in die Parlamente rein. Und dann haben wir die Bunte Liste gegründet. Das war noch vom Kommunistischen Bund Nord. Die kam extra noch runter von oben, um zu missionieren. So und so müsst ihr das machen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir eine Liste mit den Grünen, ne, Kölner Alternative. Und da war ich dann aber Unterstützer, waren wir so 5, 6, 7 Unterstützerleute. Und dann haben wir es 1979 geschafft bei der Kommunalwahl. Da war noch die 5%-Hürde mit 2 ne, Personen. Das war damals schon sogar quotiert. Von den Grünen war die Melissa Crostina, die ist heute auch noch, die war in der Wiener. Die war dann da drin. Und der Rainer Schmidt aus der Südstadt, den müsstest du vielleicht kennen, der heute immer noch so.
Boah, so. Alter Recke.
Ja. Genau. Und das hat mich dann so, seitdem bin ich eigentlich hier in der Kommunalpolitik aktiv.
Das heißt, du bist Bezirksbürgermeister, das sind, korrigier mich, ich glaube 130.000 Menschen, die in dem Bezirk leben,
ja.
Was ja schon eigentlich in einer Großstadt dann ähnelt, in dieser noch größeren Stadt. Und was ist genau dein Aufgabenfeld? Also ich finde es wichtig, diese Bezirksvertretung Innenstadt, das ist quasi das Parlament für die 130.000. Ja. Ihr entscheidet recht viel, das wissen aber gar nicht viele, was da wirklich passiert. Vielleicht magst du gerade mal erzählen, was in dieser BV, Bezirksvertretung, passiert und was dann genau dein Part ist.
Ja, ich komme darauf zurück, bin sehr dankbar für diese Frage. Meine liebste Tätigkeit ist ja in meinem Ehrenamt, dass ich Menschen einbürgere. Ich habe schon über 3.500 Menschen eingebürgert in den ganzen Zeit, wo ich bin aus, ich glaube, man hat mal gezählt, aus 117 Ländern. Also, ne, habe ich. Und warum erzähle ich das? Ich muss den Menschen in 5 Minuten erklären, unser demokratisches System will das. Ich muss das nicht, unser demokratisches System in der Bundesrepublik Deutschland. Und dann sage ich das auch immer, meine sehr geehrten Damen und Herren: Hier steht einer vor Ihnen, es geht nicht um mich, es geht um die Sache, der eine Stadt vertritt, die 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr hat als Trier oder Koblenz. Da ist man Oberbürgermeister. Koblenz können Sie nachgoogeln oder können da nachgoogeln. Die haben nur 110.000. Ja, und dann sage ich auch immer, Köln ist die 4. größte Stadt der Republik. Dann ziehen wir Hamburg ab, dann ziehen wir Berlin ab, das sind Stadtstaaten. Dann nehmen wir München auch noch weg. Ne, dann ist ja eine Landeshauptstadt. Die haben auch Kommune. Ist Köln eigentlich die größte Kommune, aber sie wird nur ehrenamtlich regiert. Wir haben die einzige, die hauptberuflich ist jetzt die Oberbürgermeisterin. Und Köln, das ist ein Wahnsinn. Eine Stadt, die einen Haushalt hat von 200 Millionen Euro mehr als das Saarland und 200.000 Stimmen mehr als das Saarland, ne, und doppelt so groß als Bremen. sowohl in Fläche als auch. Ne? Und das wird, wie man sagt, Köln wird regiert, nach der Kommunalverfassung natürlich, nach der Gemeindeordnung wie Hürth oder wie Karl oder Monschau, wo ich hierher komme. Und das funktioniert nicht mehr. So. Und daher müssen wir das auch ehrenamtlich machen. Wir machen das alle ehrenamtlich. Eigentlich so ab 16 Uhr. Ja, und dann, das ist, denke ich, mir wichtig, weil Menschen, die hören das ja dann, dass man dann auch so sagt. Und das war früher, ging das vielleicht, wie Köln noch nicht so groß war. Und jetzt kommt noch was ganz Beknacktes hinzu, was gar nicht mehr sein dürfte, weil die Verwaltung, das ist jetzt kein Bashing, ne, die Verwaltung geht in der Regel um 17 Uhr nach Hause, die fangen ja früh an. Mhm. Und wir sind ja, ne, ist genau wie bei jedem anderen Ehrenamt auch, eigentlich müssten wir um 17 Uhr, also wenn die gehen, ne, kommen wir. Mhm. Und das funktioniert gar nicht mehr. Ne, so. Und ja, konkret jetzt nochmal inhaltlich zu der Frage, wir reden mal von der Innenstadt. Wir haben natürlich in der Innenstadt, sage ich mal, als Bezirksvertretung schon auch einen Brocken vor der Nase, was in den anderen Stadtbezirken nicht ist. Das ist der Rat. Hier sind manche Dinge, die gesamtstädtisch definiert sind. Dort sind die großen Straßen oder auch die großen Plätze. Ich sage aber auch mit einer deutlichen Kritik, da, wo der Rat für zuständig ist, das ist in einer schlechten Verfassung. Mhm. Weil ein berühmter Philosoph, soll man gesagt haben, oder mehrere, primär bestimmt das Sein das Bewusstsein und nicht das Bewusstsein das Sein. Also, wenn du nicht in der, da, wo du lebst, ich bin kein Kirchturmspolitiker und du siehst nicht unbedingt jeden Tag, was im Argen ist, na Gott, ja, dann siehst du auch keine Veranlassung, dass du was dran ändern musst. So. Konkret, wo wir in der Entscheidung sind, ne, so, das ist, ja. Ich fange immer damit an, alle lachen dann immer. Aber ich bringe mal ein Beispiel, die Hundewiese im Volksgarten. Sie oder ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das war, dass wir da einen Beschluss gefasst haben, dass die da eingezäunt wird und dann an dem Bahndamm, seitdem haben wir Frieden da, im ganzen Volksgarten. Da läuft kein Hund mehr kreuz und quer. Das ist klar. Natürlich sind wir auch über andere Sachen und jetzt bringe ich es mal auf den Punkt, dass wir jetzt auch in der Kommission Stärken der Bezirke, dass wir uns erkämpft haben, darf ich auch sagen, dass ich da mit einer Jupp Bürges auch von Ehrenfeld und die Helga Böhmer-Fark und ich und die anderen Kollegen, der Rat hat uns seit 1994 bis heute auch noch, wir haben noch nicht 100%, was nur der Gesetzgeber uns zugestanden hat, hat er uns vorenthalten. Und wie läuft das? Ganz einfach, was wollt ihr, Bezirksäffchen? So habe ich es auch persönlich gehört. Und dann sagt, pass mal auf, sage ich dann immer so salopp, der mir das gesagt hat, der ist, wie ich immer sage, zu unserer Mutter immer sagt, der ist nicht mehr auf Gottes Erdboden, aber Gott hat seiner Seele gnädig. Haben wir immer gesagt, passen Sie mal auf, viele Paviane können eines Gorillas tot sein. Ne? So. Und da war der dann schon überrascht. Ich habe das auch bewusst so drastisch ausgedrückt. Und dann haben wir das jetzt uns erstritten. Wir haben jetzt bis zu den Schulen, also da sind wir direkt für zuständig, bis zur Realschule. Das war alles vorher Rat. Dann über Schule macht man Politik. Das ist Macht. Es geht um Macht. Dann die haben wir jetzt. In anderen Schulen ist das ist auch ganz wichtig. Das hört sich so an. Ja, es sei denn nur eine Anhörung. Aber man kann uns nicht übergehen.
Also es gibt ja gerade viele Sachen, ich nehme mal Verkehrspolitik, ihr seid verantwortlich für das, was auf der Straße passiert, bis auf, wie du gerade sagst, manche Bundesstraßen, aber selbst da habt ihr ja gewissen Einfluss drauf. Also ihr gestaltet da ja schon recht viel. Ihr guckt, was im Veedel an Fahrradstraßen entstehen kann, ihr guckt, wie Fahrradwege sich verhalten, wie Spielplatz, wie Grünflächen, alles, was da passiert, ist so in eurer, und da macht ihr recht viel. Ist es nicht manchmal, dass, du hast es gerade beschrieben, wenn dann die Verwaltung eigentlich nach Hause geht, du sagst 17 Uhr, ich behaupte, um 17 Uhr arbeitet da gar keiner mehr, aber ist das nicht krass, dass ihr manchmal Sachen dann ja, ich nehme mal hier als Beispiel, bei uns auf der Lindenstraße soll seit, ich glaube, dem Beschluss gibt es seit 5 Jahren, sage ich mal, soll ein Fahrradweg auf die Straße kommen und es soll Zone 30 werden. Und die Verwaltung macht da 5, 8, 12 Jahre später was draus. Ist das nicht total ernüchternd manchmal?
Ja, das ist nicht nur ernüchternd, da muss man schon Marathonläuferin oder Marathonläufer sein oder am besten auch noch Triathletin oder Triathlet, um das durchzuhalten. Und ich kann auch ein Beispiel sagen, hier die Rundstraße, auch so ein Fahrradschutzstreifen wenigstens, ne, okay. Schon vor 10 Jahren, 12 Jahren, kommt nicht. Hier, Kreisverkehr, ne? Rundstraße, habe ich gesagt, weil ich war ja eine Rundstraße 61, alle zwei Tage oder drei Tage ging da immer, bumm, ne? Mhm. Ja. Und auch böse Unfälle. Ja, es ist, damals muss man auch sagen, war das auch die Mehrheit, der politisch nicht gewollt, ganz einfach. Mhm. Also so eine Mischung, ich bin jetzt ein bisschen, nicht, dass ich platt bin oder so. Ich komme auch dann dazu, warum es dann auch so anders ist, dass auch damit reinspielt. Ich sage mal, das ist immer mein Lieblingsspruch, ne? Ach ja, das haben die beschlossen, ich halte mich jetzt mal politisch neutral, ne? Das haben die beschlossen, mal kurz eingeflossen, ich bin dreimal hintereinander einstimmig gewählt worden. Ne? Mhm. Und das hat mich auch sehr angerührt und bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ne?
Kann man auch sein, finde ich.
Und dass dann die sagen, ach, die haben das beschlossen, lesen, lachen, lochen, abheften. Wollen wir nicht. So. Ne? Und ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite muss man ja auch sagen, dass das so ist. Ich muss da jetzt mal da drauf kommen, dass daher, ich bin ja auch noch Vorsitzender der Städtepartnerschaft Köln-Liverpool. Und ich habe das da in England gelernt, in Liverpool, warum wir in der Kommunalpolitik in so einer schlechten Verfassung sind. Stellung. Das hängt mit den Engländern zusammen. Ne? Hier waren die Engländer als Befreier, ich sage weder Besatzer, ne, noch was für andere Formulierungen gibt, die Engländer waren hier als Befreier. Und daher haben wir deren Verfassung, die ist natürlich, sagen wir mal, jetzt auf uns, auf Deutschland modifiziert worden. Da sind die Kommunen auch in einer viel schlechteren Verfassung als wir.
Ist das so?
In Niedersachsen, ja, na, der Hammer. Also ich sage mal als Beispiel, ne, kann man sich heute hier gar nicht, das geht auch gar nicht, Verfassung mir zurecht. Der Oberbürgermeister von London, das war der Kingston, der war der Thatcher zu links, die hat ihn einfach abgesetzt. Das geht danach recht. Das wäre hier nicht möglich. Hier kann kein Bundeskanzlerin, kann einen Oberbürgermeister absetzen. Gott sei Dank. So, daher ne, sind ich nehme ich bin bezeichne mich auch immer so eigentlich als Bettelmönch, ne, dass wir da und die Verwaltung ist in einer viel stärkeren Verfassung und ich kann auch einfach sagen, machen wir nicht und du hast eigentlich kein, sage ich mal, kein Konstrukt, wo du da auch sagen kannst, hier ist eine Grenze, wir haben einen Rechtsstaat und wenn das nicht geht, dann ne, gehen wir zu Gericht oder ne, dass sie da nicht dann müssen sie es machen. Oder sie müssen es begründen, dass sie nicht machen können.
Mhm. Aber so, lass mich mal kurz einhaken. Ja, weil klar. Ihr seid jetzt das erste Mal in der Situation, dass ihr habt ja, glaube ich, in der Innenstadt oder in dem Bezirk, den du vertrittst, 45% geholt, die Grünen.
Ja.
Ihr braucht, glaube ich, nur noch eine Stimme und dann habt ihr eine absolute Mehrheit. Nee, das heißt, ihr könntet stehen. Es sind doch zwei? Okay. Ja. Dann holt ihr euch irgendwie jemand von die Partei und weiß nicht was. Also eigentlich kriegt ihr alles durch. Ja, das ist doch eine mega komfortable Situation, jetzt eigentlich mal alles angreifen zu können. Ja. Oder weiß man schon, die Verwaltung macht es nicht, wir gehen es gar nicht nochmal neu an.
Ja, das ist, auch da noch wieder auch mal danke für die Frage. Ist so, aber ich will noch sagen, ich komme auch darauf zurück, dass die Verwaltung, man muss auch fairerweise sagen, wirklich fairerweise, dass sie nicht mehr in so einer Verfassung ist, wie sie sein müsste. Ja. Und das hängt mit dem brutalen Spahn, das kam nach der Wiedervereinigung. Und wo holt der sich von oben? Der ist von oben, der Bund, das Land. Ne? Die geben nichts den unten, die nehmen es einfach weg. So einfach ist das. Und das hat Köln und viele andere Kommunen unglaublich bluten müssen. Die haben Geld aufnehmen müssen. Dann kam der Soli dazu, einfach mal so zu erklären. Und die haben 12 Dezernate auf 7 zusammengehauen. Und über 5.000, 6.000 Leute. Ne? Und das merkt man jetzt natürlich auch. Ne? So. Und das denke ich mir, ist mal wichtig, dass man das sagt. Aber ja, da muss man auch den Rat, ne? Da ist der Ratschef im Ring. Mhm. Ne? Und da muss man den auch treiben und sagen, Leute, so geht es. Wenn ihr eine gute Stadt haben wollt, wenn wir eine gute Stadt haben wollen, dann müssen wir wissen. Ne? Also müssen wir gucken. Also privat geht auch nicht alles besser, das sage ich auch. Und das ist jetzt dann doch nicht so. Aber jetzt nochmal bitte.
Genau, ich hake jetzt einfach nochmal nach.
ja.
Ihr habt 45% bekommen. Ja, das heißt, ihr seid mit den Grünen extrem stark hier. Ihr könnt sehr, sehr viel durchsetzen mit wenigen anderen Stimmen. Das ist ja tatsächlich auch recht harmonisch in der BV-Innenstadt, wenn ich das so verfolge. Aber ihr könnt ja eigentlich eure Themen jetzt wirklich hier, ich sag mal, alles grün machen, Parkplätze umwandeln und weiß nicht was alles. Also das Grüne, was seit Jahren die Leute hier, glaube ich, weshalb ihr 45% bekommen habt, könntet ihr jetzt einfach mal auf den Weg bringen. Aber werdet da wahrscheinlich dann in Teilen ausgebremst oder du sagst, die Verwaltung ist nicht in der Situation, das hinkriegen zu können. Wie ist denn da die Idee für die nächsten Jahre? 5 Jahre habt ihr jetzt Zeit.
Also ich erlebe es jetzt erstmal seit 15 Jahren, ne? Also jetzt seit 20 Jahren, dass überhaupt mal Beschlüsse für außer, das ist jetzt nicht polemisch, außer nur für Autos auch mal Beschlüsse viel mehr gefasst werden, überhaupt erstmal politisch in der BV und auch natürlich für Fußgänger und Fußgänger, dass man sagt, hier komm, wir müssen. Sie sahen alle immer von Verkehrswende, ich sage immer Drittelparität, mittlerweile sage ich Viertelparität. Mhm. Also Fußgänger, Fahrradfahrer, motorisierte Individualverkehr und natürlich auch ÖPNV. Ja. So, da müssen wir hin. Und das waren sehr, sehr, ne, wir sind knallhart, wir waren auch schon mal zu siebt. Ne? Und das ist schon heftig, ne? Wenn man zu siebt ist. Und dann hatten die anderen trotzdem mal eine mehr. Da waren 4 SPD, 4 CDU, 2 FDP und die haben immer alles weggestimmt. Aber so ist Demokratie. Mhm. Muss man halt sagen, okay, dann laufe ich noch mal ein paar Runden um Aachener Weiher oder um Decksteiner Weiher. Ja. Und in 3-4 Jahren sind ja wieder Wahl.
Hat ja funktioniert. Jetzt ist ja die Mehrheit da. Ne?
Und jetzt kommen aber das, auf die Frage ist natürlich, wenn wir die Beschlüsse gefasst haben, dann müssen die ja auch umgesetzt werden. Und wenn wir jetzt auch teilweise Beschlüsse fassen, die eigentlich einen Ratsausschuss machen müssen, der Verkehrsausschuss, dann, ich erinnere jetzt zum Beispiel Rhein-Ufer-Tunnel, was ein riesen, ne, gar nicht gelöstes Problem ist, die Kragplatte, ne, und das wird mehrere Jahre gehen und das ist gar kein Nadelöhr mehr, da werden die Fahrradfahrerinnen und Fahrer nicht, die werden nicht durchkommen, da ist noch keine Lösung da und das haben wir dann reingebracht. Wir haben ja auch das Recht nach der Gemeindeordnung Anträge an den Rat zu machen, dann muss der sich damit befassen, um das anzustoßen. Und jetzt kommt es, auf den Punkt gebracht ist, wir haben mittlerweile schon kein Umsetzungsproblem, Entschuldigung, kein Beschlussproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.
So. Das ist ja Verwaltungssache komplett.
Genau das. Und das ist das. Aber auch muss man sagen, im Rat ist natürlich auch bei allem Bündnis, klar, das ist jetzt einfacher, ne, für die Grünen ist es eigentlich einfacher, sage ich auch hier ein bisschen kritisch zu meinen eigenen Mitschreiter im Rat, wünschte ich mir da auch eine etwas kräftigere Stimme, ne, das wollen wir jetzt so und so, dann muss man sich den Bündnis machen, aber die haben ja nun jetzt, wie ja jeder weiß, Volt und CDU, dann sagt er, nee, das wollen wir nicht, wir wollen das so, mit dem können wir nicht, ne, dann hakt es dann immer so wieder ein bisschen. Aber man merkt schon, das kann ich so sagen, ganz persönlich, so letzter Satz dazu, es ist eine andere Stimmung und das tut einfach gut. Ah, ne? Und dass wir überhaupt, sag ich mal, über die Ratsfraktion, ne, jetzt auch mal von Dezernenten mehr wahrgenommen werden oder Dezernenten.
Ja. Hat man denn das Gefühl, dass die Verwaltung einen teilweise auch mehr ausbremst, weil es ideologisch nicht passt? Also vielleicht die Leute auch sitzen und sagen, die Grünen können ja beschließen, was sie wollen, aber ich möchte nicht, dass die alle Straßen Fahrradstraßen werden oder jetzt mal sehr polemisch formuliert oder ne, der Autoverkehr aus der Innenstadt rauskommt. Ist das auch eine politische Geschichte?
Ja, ich will da, wie ich das mitbekommen habe, damit das nicht nur auf die Verwaltung geht. Es ist, wie ich es erlebt habe, ist, nur weil die anderen das wollen, wollen wir das nicht.
Mhm. Das war
so ist das, genau das ist das. Ne? So, ich kann auch ein Beispiel bringen am Tunnel, das war damals ein großes Drum-Rhein-Projekt, dann haben wir schon, da gab es meine Partei noch gar nicht, war dann immer Aktivist, Sponti, dann haben wir schon einen Fahrradweg im Tunnel gefordert, das haben wir. Also wir waren damals wirklich, ne, so alle, ne, da, dann haben die gesagt, da haben wir gestritten, und das gehen, dann kostet zu viel Geld, 1,8 Millionen bei den ganzen Preisen. Warum wollen sie das nicht? Und dann sagt der damals der Boss, ne, der Vorsitzende des Ausschusses, wir wollen das nicht, weil sie das wollen. Ihr Gammler, so war das damals. Ne? Ihr Langhaarigen, ihr Gammler, wir wollen das nicht. Ja, und so ist es dann. Ne? Und das ist natürlich auch, klar, die Verwaltung ist nicht neutral besetzt, muss man ganz klar sagen. Und ich will das auch mal hervorheben. Das hängt, ohne mich in den Vordergrund zu stellen, dafür bin ich zu streng evangelisch erzogen. Wenn mich einer fragt, ne, dann stehe ich auch gerne, ich bin dann auch so, sonst wäre ich heute auch nicht hier. Und so, dass ich auch gerne dann, wenn ich gefragt werde, auch zu erzählen. Aber das ist dann nicht so einfach. Ne? Das ist nicht so einfach, immer dagegen anzulaufen. Aber was ich gut finde, ist, seitdem ich Bezirksbürgermeister bin, ich glaube, dass die einzige Bezirksvertretung haben wir offene Mehrheiten. Mhm. Offene Mehrheiten. Das ist unglaublich viel Arbeit, aber dient der Sache enorm und auch dem Frieden. Also, und man verletzt sich so nicht. Wir hätten uns einfach machen können. Da, ne? wir sind jetzt 8, holen uns 2, ne, machen schnell einen Vertrag. Die 2 unterschreiben das, was die 8 formuliert haben. Ihr kriegt auch ein bisschen und dann immer Hand hoch, Hand hoch, Hand hoch. Ne? Mhm. Aber das ist auch erstmal langweilig. Und das wünschte ich mir auch im Rat, dass das 40 Jahre, dass die Menschen, die da drin sind, nicht, ich meine das jetzt so allgemein, ne? Wenn die dann, natürlich brauchst du, wenn du einen Haushalt hast von 5,4 Milliarden, brauchst du irgendwo ein festes Kernbündnis. Das geht nicht anders, ganz klar. Ne? Kannst nicht ganz offene Mehrheit. Musst du dann und dann, dann machst du, und dann wünschte ich mir schon, dass dann auch ne, so ne, mit offenen Mehrheiten da operiert wird.
Also ich glaube, das wünschen sich tatsächlich alle da draußen, weil das ist ja so ein bisschen Problematik in Köln, dass dann die SPD fordert was, dann gehen Grüne und CDU schon mal per se eher vielleicht mal auf Ablehnung, jetzt sind noch ein paar neue dabei, da schaut man auch ein bisschen kritisch drauf, und anstatt, dass man irgendwie nach bestem Gewissen wirklich jeder für sich handelt, das ist in Köln ja tatsächlich so nicht der Fall. Das ist in der BV Innenstadt, ihr seid 19?
19,
ist korrekt. Ja. Wie ist das aufgeteilt? 8 Grüne?
8 Grüne, 2 Linke. Oh, pass auf, das sind 8 Grüne, 2 Linke. Die Reihenfolge ist jetzt egal. Ja. Ne? 8 Grüne, 2 Linke, 3 CDU, 3 SPD, eine Klimafreunde, eine Die Partei und eine FDP.
Okay. Kein Volt und kein Gut.
Nein. Auch zum Glück, wir sind einer der, also Volt bis jetzt haben wir es immer geschafft. Anfangs war mal die Wolters von Pro Kölner drin und auch einer noch danach von Pro Köln. Also, ich glaube, ich sind jetzt die zweite Wahlperiode oder sogar die dritte. Legt mich nicht drauf fest, wo man noch nicht mal in AfD
tritt. Tritt die AfD gar nicht an, oder sind die einfach prozentual so klein hier?
Nee, die sind trotz Harry Niemeyer.
Wer ist Harry Niemeyer?
Ja, Harry Niemeyer ist, ne, es wird ja mal, wenn wir nach der Hond berechnen würden, ne, nach den Wählerstimmen, ja. Harry Niemeyer begünstigt die kleineren. Ne? Okay. Also je größer du wirst, ne, desto mehr kriegst du einen Deckel. Mhm. Ist so, aber ist auch okay. Also, und sorry, nach der Hond hätten wir bestimmt schon 9 oder 10. Ne? Also, mhm. Und trotzdem ist eine Harry Niemeyer, also wie gesagt, bevorzugt die. Und AfD hat in der Innenstadt keinen reingekriegt.
Okay,
die haben auch kandidiert.
Ja. Sag mal gerade was zu dir privat, was ich mal ganz spannend finde, weil du hast ja eigentlich, ich unterstelle jetzt mal, dass du 30 bis 40 Stunden die Woche, vielleicht sogar mehr, ehrenamtlich arbeitest. Ja. Gibt es noch einen privaten Andreas Rupke, der abends ganz Köln, entspannt, aber kannst du entspannt essen gehen? Jeder quatscht dich hier an. Also wenn du hier durch die Gegend gehst, du hast ja ständig nur irgendwelche, der eine sagt, da muss der Fahrradweg, der andere erzählt dir das. Kannst du noch entspannt dich irgendwo hinsetzen und einen schönen Abend verleben und irgendwie mal du sein?
Ja, in der Ecke in Lindenthal oder Nippes. Oder, okay. Oder auch in der Ecke in Kalk oder so, mache ich auch. Ja. Das ist, da fahre ich dann auch gerne hin. Dann ja. Oder auch nein, Deutsch, aber es ist genau das, wie du sagst. Es ist dadurch, dass man auch eine Stimme hat, man ist na, dann auch in den Medien und uns so eröffnet.
Und so engagiert ja auch, ja,
das weiß dann, man ja auch. Ist das mit dem Privaten sehr, sehr schwer. Und ja, also das, also ich meine, das hört sich jetzt zwar einfach an, aber so ist es. Am meisten kann ich privat sein, wenn ich Fahrrad fahre. Mhm. Ja? Ja. Also kann ich Fahrrad fahren. Dann, Tag, Herr Mayer, ne? Tag, Frau Schmitz, wie jedes, wir telefonieren. Ne? Und dann wieder. Ne?
So, ja.
Ne? Ja gut, er sagte eben Fortuna Köln, aber auch da schon manchmal, ey, du bist doch von der Nenner und so, ich kann ja Kölsch nicht so gut, ne? Bist du von der Jöne, das ganze Marbebuche, der Sportpark und das und so, ne? Ist genau dasselbe.
Aber da ist da auch keine richtige Ruhe.
Ja, aber da geht es. Aber das ja. Einfahren, wenn man gewinnt. Ne?
Geht dieses Jahr ja ganz gut, ne?
So, also das, es ist also wirklich sehr, sehr schwierig, aber ich komme damit gut klar. Und aber da kommt man ja aber auch so, deshalb mache ich das ja auch so, meine Erziehung, dass ich schon im Dienste der Sache, ne, so, das ist mein, viele sagen dann immer, warum tust du das an, warum bist du so, wenn man ja auch mal einen Hänger hat, das ist ja ganz normal und das ist ja so, und dann das ist ganz einfach, also wir hatten das Glück, das will ich auch hier noch erzählen, dass meine Eltern kamen aus Pommern und die hatten einen Hof und auch nur See und Wald, wie das so ist, aber jetzt kein Gutshof, waren so 110 Morgen und deshalb erzähle ich das und die waren streng gläubig, evangelisch im besten Sinne. Die haben ne, alle Kinder geliebt und die, für die verbot es sich, und das war natürlich ein Segen für uns, mit den Nazis überhaupt daran zu denken, auch so zu paktieren oder einfach, wenn unser Vater reingegangen wäre als Hofbesitzer, ne, der hätte unglaubliche Vorteile gehabt. Ne? Mhm. Und der war auch der, das habe ich irgendwie so oft vernehmen, also wenn ich mal kurz einen meine Eltern mussten mich immer zu allem zwingen, was Lernen anbelangt. Zu zwei Dingen nicht. Man beachte die Reihenfolge Politik und Sport. Das habe ich immer so. Das haben wir auch so. Und da sagten die, ne, die waren auch für die Ostverträge, für Willy Brandt und Scheel. Das waren eine der wenigen, die für die Ostverträge waren damals.
Aus der Region kommen, das ist ja wirklich selten, ne? Vertrieben dann zu sein.
Genau. Ja. Nun sagten die immer ja zu mir, wenn ich hier nach Köln kam, ja, auf Wiedersehen, Herr Hupka. Dann habe ich immer gesagt, nein, mit E, Hupke. Ja, wieso? Ja, sage ich, meine Eltern kamen aus Pommern und meine kamen aus Schlesien. Der war gegen die Ostverträge. Meine Eltern waren für die Ostverträge. Also insofern, die haben immer gesagt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Wenn Pommern zurückkommt, dann nur in Frieden. Und das haben sie uns gesagt, ja, und dann haben sie gesagt, Kinder, denkt daran, Demokratie fällt nicht alleine vom Himmel, die muss man jeden Tag neu erkämpfen.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, aber das ist spannend und ich finde es tatsächlich ganz spannend, man muss den Hörerinnen und Hörern das kurz erklären. Wir sitzen hier in einem Innenhof draußen, hier sitzen auch ein paar Nachbarn an, mit natürlich dem nötigen Abstand. Hat jemand von euch eine Frage und mag mal gerade ans Mikro, gerne. Andreas vielleicht oder irgendwie jemand anders, jemand, der irgendwie was, traut ihr euch jetzt nicht, ne?
Überlegt noch kurz Fragen, noch kurz rein, weil ich finde es so spannend, ich habe es auch nachgelesen im Vorlauf des Gesprächs, dann aus Pommern in die Eifel gekommen, die tiefe Eifel, dann ja sehr katholisch, also überzeugte Protestantin, ja. Mit so viel in der großen Familie groß geworden, das war eine sehr prägende Kindheit wahrscheinlich.
Ja, und das kannst du wohl sagen, aber das erzähle ich nächstes Mal, wenn ich nochmal eingeladen werde. Das glaube ich jetzt so auf der Reihe, also als das will ich doch noch ganz kurz erzählen, nicht lang, also als Minorität, mhm. Ne, in der damaligen Zeit, ne, als Evangelien, da in der Eifelkalte Haberg, ne, direkt an der Grenze von der Natur, ja, traumhaft, ich bin in der absolut, damals gab es kein Wort,
Klimakrise,
absolut, ist das, ne? Also in der Schöpfung groß geworden, aber was das anbelangt, weil wir nur einen anderen Glauben hatten, obwohl wir denselben Gott glauben, das war nicht einfach. Und deshalb muss ich sagen, jetzt ohne Süßholz zu raspeln, war das ein Geschenk. Ich bin ja nur in Köln gelandet durch Zufall, weil ich hier mein Abitur nachgemacht habe, und zwar im Bildungsweg, ja. Ne, im Köln-Kolleg. Und hier an der Theke ist es wirklich so, an den Eckkneipen, da habe ich genau das verarbeitet, was ich da oben durchlitten hatte. Mhm. Das war wirklich, das habe ich verarbeitet.
Das ist noch besser Schlusswort fast.
Ja. Andi? Komm näher, komm ran ans Mikro. Komm, wir machen ja, hier gerade mal. Grüßen Andreas. Also.
Hallo Herr Hupke. Wir Sie kennen gut. uns ja auch. Ja. So ein bisschen. Ich hätte vielleicht tatsächlich mal eine Frage. Und zwar, wenn Sie vorhin so über die Verwaltung und die Probleme der Umsetzung in Köln, der Beschlüsse, die hier ja teilweise schon sehr alt sind, gesprochen haben, was wäre denn so Ihre Idee? Also jetzt so eine Vision dessen, wie man diesem Problem Herr werden könnte.
Das ist relativ einfach. Da bin ich sehr dankbar für, dass ich da auch ganz schnell eine Antwort. Ich war ja 25 Jahre bei der Stadt Köln. Ich habe dann habe ich bei dem Theater angefangen, Schauspiel, Oper, weil ich keinen Bock mehr hatte, Jura zu finalisieren. So. Bin ich es abgeworfen. Ich sage immer, ich habe ein erfolgreiches Regelstudium gemacht. Ich hatte alle Scheine. Dann habe ich eine Krise. Habe ich mit meinem Bruder, zwei Freunden ein Boot gebaut. Bin nach Holland gefahren. Bin dann wiedergekommen, anderthalb Jahren. Und habe gesagt, komm Andreas, lass es. Und ich muss ja Geld verdienen. Ich wollte noch Sozialarbeit studieren. Ich war fast eingetragen in der Südstadt. Und dann hat meine damalige Freundin gesagt, ja hier beim Schauspiel, die brauchen einen Kulissenschieber. Ne, ich habe die Kasse und dann habe ich da gehabt. Und daher kenne ich das genau. Ich habe, was mir übrigens mehr bedeutet als mein Bezirksbürgermeister, 2000 Menschen der 2000 Jahre alten Stadt Köln 20 Jahre lang vertreten. Und was habe ich da gelernt? Verwaltungsreform. So, und auf deine oder auf Ihre Frage, kannst auch du zu mir sagen. Ne?
Gerne.
So, ne? Das ist das Entscheidende. Flache Hierarchien. Und jetzt kommt es. Und das ist, ne, was ich heute, ne, das ist immer, weil ich sage, so viel Dezentralisierung wie möglich und so wenig Zentralisierung, ne, wie nötig. Und wir haben das hier erlaubt. Es gibt immer in der Krise Gewinner und Verlierer, auch in, ne, im Allgemeinen. Das ist die Brutalität von Krisen. Und 1993, wo die große Krise war, wo dann von 12 Dezernate auf 7, da waren die Zentralistinnen, meistens war es ja die Gals, die Zentralisten, die waren die Gewinner. Die haben zum Beispiel die Bezirksämter, die waren viel, viel stärker. Ich kannte gar kein Dezernat, wie ich noch nicht bei der Stadt war. Wir haben alles im Bezirksamt, das war einmal hier, kann ich jetzt erzählen, das war hier in der Lindenstraße da unten in dem großen Haus, dann war es hier, wo der Rewe jetzt ist, da war es auch drin. Wir kannten immer nur die Bezirksamtsleiter. Die waren, und dann musste gespart werden, dann wurde den Leuten erzählt, auch den Bezirksvertretern, das geht dann alles schneller, preiswerter und besser. Nothing, wie das im Neudeutschen heißt. Ne? So, und daher sind die Wählscher, wir brauchen, was das ist, glasklar wieder dezentralisieren. Das sage ich gar nicht, weil ich ehrenamtlicher Bezirksbürgermeister bin. Dezentralisieren, flachere Hierarchien und der Rat. Das habe ich immer gesagt, ich mache kein Bächen oder sonst was. Ne? Ich habe das seit 20 Jahren. Der Rat hat sich nicht darum zu kümmern, um den Hundehaufen im Volksgarten oder hier am Ratnerplatz, das machen wir, der soll sich wirklich um die zentralen Dinge kümmern. Und das sind Großmarkt, Flughafen, egal was wir haben, die gesamtstädtischen Herausforderungen, die wir brauchen, auch Verkehrssachen. Und das andere müssen die Bezirksämter machen. Und dann ging es schneller.
Aber was heißt denn das konkret? Also Dezentralisierung jetzt im Sinne von, das hat nicht ein Bereichsleiter zu entscheiden oder...
Ja, Macht abgeben, Befugnisse, ganz Befugnisse. Einfach.
Und ist das. Was heißt dann flache Hierarchie?
Ja, flache Hierarchie heißt, dass also von der Verwaltung her, dass ein Bezirksamtsleiter auch mal sagt, das wird da jetzt so und so gemacht und muss nicht seinen Dezernenten fragen, den Dezernenten fragen, den Stadtdirektor, die Oberbürgermeisterin. Und wir, dafür kämpfen wir ja, das bisschen, was wir ja haben, was der Gesetzgeber uns ja zugestanden hat, sondern wir haben ja noch nicht alles. Wir können noch nicht mitentscheiden. Ich sag mal einfach als Beispiel.
Das heißt, die Entscheidungswege sind einfach zu lang haben zu viele Stationen.
Ja. Ja.
Das heißt, man müsste die Entscheidungswege auf, sagen wir, 2 oder 3 zurechtkürzen.
Ja, und das wäre einfach nur, das wäre eigentlich ein Fingerschnips.
Ja.
Wenn der Rat das will, der ist damit ganz entscheidend auch mit drin.
Ja.
Natürlich auch der jeweilige Oberbürgermeister, Stadtdirektor. Einfach sagen, komm, wir geben ab. Wir geben einfach ab im Dienste der Stadt. Und dann lassen wir es auch mal laufen. Wenn was nicht manchmal so gut läuft, ja, das ist auch im Verein so, das ist auch in der Familie so. Wenn manchmal was gut läuft, dann setzt man sich zusammen, da streitet man sich mit Respekt. Dann muss man gucken, ne? Oder wenn man auf dem Boot ist, egal wo. Ne? Und dann, wo geht der Kurs hin? Punkt. Aber das ist glasklar, die in der Verwaltung flachere Hierarchien, also man sagt immer, ne, die vertikale Ebene, natürlich müssen wir, ne, das ist glasklar, dass das schon, der Rat muss auch letztendlich der Chef, ne, also der Rat, ne, der Chef ne, im Ring sein, ganz klar. Also bei gesamtstädtischen Kisten und so, aber die horizontale Ebene, das schau dir das mal genau an, das ist viel zu stark zentralisiert, als es nötig ist.
Okay. Danke.
Ja, auch danke.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Ende. Wir stellen immer noch, weil wir auch durchaus ein gastronomischer Podcast sind, die Frage, wo gehst du am liebsten selber aus? Hast du eine Lieblingskneipe, Lieblingsrestaurant, wo du sagst,
boah, da gehe ich hin? Darf ich den Namen nennen?
Oder? Natürlich.
Ja?
Ja, super.
Ja, gut, aber jetzt da, ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen hart. Ne? Da sagen die auch nochmal, hast du das gesagt?
Ich glaube, das ist okay.
Nein,
wir laden nicht wieder einer, sagst du
nicht. Ja, nein, komm, also jetzt, ihr wisst das ja noch nicht. Ich mache ja nur da aus meiner, wie sagt man, aus meinem Herzen keine Mordergrube. Ne? Also ich bin, das meine ich jetzt, ohne mich anzubiedern und so, auch wenn wir uns auch streiten, unterschiedliche Sachen oder auch Herausforderungen und so weiter und so fort. Aber ich bin, das ist das, was ich eben sagte, die klassische Eckkneipe, ohne ein Klischee zu bedienen, ne, das ist ja ein Traum, dass es sowas gibt und das muss man halten. Punkt.
Darf ich raten, welches ist?
Bitte?
Darf ich raten, welches ist?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, jetzt.
Backes?
Schmitz Backes oder?
Nee, Backes in der Darmstädter Straße hätte ich jetzt geraten.
Ich bin ja auch natürlich ein Fußballjäger im besten Sinne. Ne? Dann gehe ich natürlich, bin ich auch in Ubierschenke da. Ne? Ubier-Ding bin ich ja noch oft. Und dann ist das natürlich, dann geht man auch hin immer zu anderen, damit der eine nicht sagt, warum geht ihr mal nur dahin? Ne? So, und jetzt sag mir, ich habe ja hier das Viertel, ne? Ich wohne ja jetzt, ich wiederhole es, hier im Viertel 45 Jahre, ne? Also 47 Jahre, ich habe 2 Jahre im Kunibertsviertel gewohnt, ne? Und hier waren immer jetzt meine Standards, war immer Oma Kleinmann, dann der Manni, ne? Also Mannis Restaurant und natürlich der Lutz, hier Piranha, Fußball. Und ich gehe auch gerne ins Borsalino, morgen Frühstück und so, und tingle hier ein bisschen. Aber ich habe schon, bin schon auch ein treuer Hund, ne? Also Stammkunde bin ich dann auch schon.
Kind des Fädels auf jeden Fall.
Ja. Und dann hier halt auch Agnesviertel. Und ja, ich bin eigentlich, ja, ich sag mal einfach so, wenn ich habe auch eigentlich, sage ich mal, das, was, wo ich dann noch, ja, das nicht so war, wo ich berufstätig war, dann hatte ich auch mehr Geld. Ich habe eigentlich immer so plus minus null gehabt, ne? Mhm. Und ich habe mich in der Kneipe Wasser gehalten, ne? Ich habe immer gegessen, getrunken ja, und kommuniziert
natürlich. Und Essen, Lieblingsessen, wenn du ausgehst, was ist deine Leib- und Magenspeise?
Ja, ich bin ja nun Bauerssohn und bin immer so, daher komme ich auch, ne, darf ich auch mal so sagen, mit der Kölsche Vorderkarte ganz gut klar. Ne? Also ich darf ja nicht laut sagen. Ich mag wirklich, ich mag immer Hämmchen. Mit,
ja, ja. Doch, ja. Darf man auch als Grüner sagen. Doch.
Also ich bin jetzt nicht so in dem Sinne der Gummi, so richtig so mit Bratkartoffeln. Ja, also das in einem oder anderen Brauhaus oder sonst irgendwo. Aber naja, jetzt ohne Süßholz zu raspeln. Ich werde ja dann mit meinen Kollegen auch in andere ne, Restaurants reingeschleppt und dann muss ich das ja auch lernen. Aber sehr schön. Das ist aber dann auch gut, dass man sowas lernt und das ist auch okay. Ne? Also die gastronomische Vielfalt. Ich will jetzt hier keinen rum, der hier am Tisch sitzt. Nee,
lass uns auch. So, und zum kompletten Abschluss darfst du dir noch, der Olli spielt das dann ein, das hört man dann im Podcast, einen Song wünschen. Oder du hast eine Lieblingsband, die du gerne hörst. Puh,
da will ich
vielleicht auch was aus deiner Revoluzzerzeit, der du ja immer noch ein bisschen bist, aber
einfach. Nee, ich glaube, das ist jetzt so, kannst ja einspielen, wenn du das hast von, also jetzt zumindest so dieser Refrain von Marius Müller-Westernhagen, komm, lass uns leben.
Oh, wie schön.
Sehr schön. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Also, großartig.
Und bis ganz bald. Ich habe noch viele Fragen, aber wir müssen dann irgendwann uns nochmal treffen. Das ist doch. Danke. Ja, aufs Leben.
Aufs Leben, lass uns leben. Schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Podcast so, Nummer 13.
Noch drauf. Ja, noch sind wir drauf, aber im letzten Satz. Podcast Nummer 13 war sehr schön hier im Innenhof. Vielen, vielen Dank. Andreas, Daniel, Olli und allen, die da waren. Und sehen uns nächste Woche wieder, hoffe ich, ne?
Perfekt.
Mit geöffneten Kneipen vielleicht.
Definitiv. Vielen Dank.
Danke. Tschüss. Ciao.
Ich danke auch.
Reden wieder mal vom Krieg, träumen wieder mal vom Sieg, schwärmen von vergangener Zeit, was soll sich Liebe? Rock'n'Roll stirbt wieder mal, niemals. Wir sind wieder hart wie Stahl, die Familie ist gesund. Was soll's, ich liebe, ja, ich liebe und ich liebe immer mehr. Was soll's, ich liebe, ja, ich liebe, zu leben ist gar nicht so schwer. Und jetzt hab ich dich getroffen, du bist drin in meinem Kopf. Ich hab mich heute Nacht besoffen, weil ich dich liebe. Sei doch nicht gekränkt, dass ich mir nicht mein Hirn verrenk. Was nun morgen wird aus uns? Komm, lass uns leben, lass uns leben, lass uns leben, immer mehr. Komm, lass uns leben, das Leben ist gar nicht so schwer. Lass uns lieben, lass uns lieben, immer mehr. Komm, lass uns lieben, das Leben ist gar nicht so schwer. Komm, lass uns leben, lass uns leben.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.